liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag im Frühling 2026. Schön, dass ihr da seid. Wir
fängt das schon wieder an.
Fängt schon wieder an mit dem Geholper.
Im Übrigen ein Geburtstagsgruß an einen lieben Freund von mir. Der hat nämlich heute Geburtstag. Ja, also Hendrik, alles Gute zum Geburtstag. Du hast jetzt nicht mehr die 0 davor, sondern schon die 1. So schnell kann es gehen.
So schnell geht's. Und jedenfalls hier Geburtstag ist es nicht weit, ist ein Jubiläum heute. Wir haben heute ein tolles Jubiläum, Jens.
So, und du, eins musst du uns noch sagen. Was ist denn heute am 23.04.? Weiß denn das der liebe Marcel?
Wirst du uns jetzt sicher sagen.
Ist der Tag des Bieres.
Sehr schön. Da kommen wir dann später dazu noch zu sprechen.
Okay.
Kommen wir später noch zu sprechen, der Tag des Bieres. Okay, und ihr wisst natürlich, also erstmal vielen, vielen Dank an alle unsere Zuhörer. 200 Folgen haben wir jetzt, also 200 Wochen in Folge, Jens. 200 Wochen in Folge sind wir jetzt schon sozusagen auf Sendung.
200 Mal musste ich mir das Geseier gegenüber anhören, das ist wirklich...
Plus Remix-Folgen.
Ja, genau.
Plus Remix-Folgen. Und an dieser Stelle müssen wir mal an unsere Hörer einen kleinen Dank loswerden oder einen ganz großen Dank. Jens, was ist denn in der heutigen Welt, was ist denn das Wichtigste?
Das Wichtigste in der heutigen Welt ist natürlich Zusammenhalt. Und dass man Freunde hat?
Nee, für dich persönlich.
Jetzt hört er die große Weltanschauungsgeschichte raus.
Also wichtig in der heutigen Zeit oder beziehungsweise was Wertvolles in der heutigen Zeit ist Zeit an sich selber. Ja? Weil es wird immer schneller. Und da gibt es tatsächlich doch viele Leute draußen, die ihre Zeit opfern, um uns jede Woche mindestens einmal zuzuhören. Und dafür möchten wir einfach mal Danke sagen. Nach 200 Folgen vielen, vielen Dank, dass ihr uns das Vertrauen schenkt und eure Zeit, uns jede Woche zuzuhören. Ja, über 200 Folgen jetzt, 200 Wochen.
Das hast du aber schön gesagt.
Ja.
Das hast du aber richtig schön gesagt.
Das muss man ja auch mal sagen. So. Ja.
Und da hat er natürlich galant eine Überleitung geschafft, weil... Für alle Stammzuhörer, die wissen ja, bei so einer Nuller-Folge sitzen nicht nur zwei Nullen hier mit dabei, sondern man lädt sich noch eine dritte Null ein, irgendwie.
Das hast du jetzt gesagt. Und jetzt kommt's richtig. Also jetzt Zeit, ne? Der Zeitfaktor bei diesem Podcast ist extrem, denn wir haben jemanden zur Gast heute, der tatsächlich sich ins Auto gesetzt hat und um die 6 Stunden hierher gefahren ist, zu uns nach Kalkreuth ins Kellerstudio. Ich sag's euch selber, in die Winnetou-Höhle. Ich hab ja schon gesehen, genau, du wolltest ansetzen.
Genau, ihr könnt ja einen Strich machen, ein Kreuz beim Bingo.
Genau, hat er sich ins Auto gesetzt und ist hierher gekommen. Wir haben schon sehr oft über ihn hier gesprochen. Ne? Er war schon zu Gast in vielen anderen Podcasts. Also er war im Fußball-Podcast, er war auch schon bei unserem Podcast-Kollegen Markus Dresen zu Gast und kommt aus Stuttgart. Ja, das zeigt schon die lange Antwort, warum und wieso.
Im Übrigen kennst du den Witz, bevor wir dann zum Gast kommen, kennst du den Witz von lieben Leuten aus dem Osten, die in Stuttgart arbeiten, was das Schönste ist in Stuttgart?
Nein.
Das ist der Autobahn im Osten.
Es tut mir leid, lieber Gast. So, ansonsten, er ist Fan der Stuttgarter Kickers, ist geboren am 18.05.1968. Hat, ich glaube, 10-mal so viele Konzerte besucht wie wir zusammen. Er hat studiert Industriebetriebslehre an der Universität Hohenheim, ist verheiratet und ist nicht nur aktiver User, sondern auch Administrator oder Moderator auf Jens seiner Lieblingsplattform hitparade.ch.
Genau, hitparade.ch. Im Übrigen bin darauf gestoßen, hitparade.ch, tatsächlich, als ich meine Musiksammlung eingepflegt habe, und für mich war es immer wichtig, die Titel, wenn ich es nicht gleich gesehen habe, auf dem Cover, wie auch immer, einzupflegen nach Erscheinungsjahr. Und da war die liebe hitparade.ch so eine geniale Quelle, weil nebendrin dort noch Zusatzinformationen waren. Also hat er dann gesagt, hier die Gabi hier damals, hier, die hatte aber noch hier den anderen, der war zwar nicht so gut, der Hit, aber als Beispiel, ne? Und deswegen wurde das meine Lieblingsseite.
Mach ich genauso. Also wenn ich weiß, wann irgendwo eine Single erschienen ist, gucke ich da rein und ordne es dann in meiner DJ-Bibliothek dort ein. Jetzt kommen wir zu unserem Gast, weil ich habe es nur fast geschafft. Wir haben schon ein paar Mal über ihn gesprochen und wir kriegen auch nach jeder Folge, die rauskommt, kriegen wir auch Feedback per WhatsApp.
Zeitnah vor allen Dingen.
Zeitnah, also schon, da bin ich noch nicht mehr aufgestanden, da kommt schon das Feedback, wie die Folge war und das Konzert habe ich schon gesehen und das kenne ich und das war cool und ja und Jens muss lauter reden und solche Sachen, das kommt öfter und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, herzlich willkommen, unser Stammhörer, unser großer Stammhörer, der Jürgen ist bei uns im Podcast, was heute in Folge 200. Hallo Jürgen.
Hallo Marcel, hallo Jens.
Ja, hallo Jürgen, es ist unglaublich, wirklich unglaublich, Jürgen, wie viel Zeit du verbringst, vor allen Dingen mit unserem Podcast verbringst und wirklich zeitnah dann sofort antworten und sagst, hier, aber das hier, ne, da hat er gerade eben irgendwas nicht so hundertprozentig und damals war ich ja auch mit dabei, wo das und das war. Wirklich unglaublich, Jürgen. Herzlichen Dank für dein Kommen hier, also wirklich livehaftig ist er hier. Und Jürgen, kannst du vielleicht noch mal irgendwas ergänzen, was vielleicht Marcel vergessen hat? Oder wolltest du noch was ergänzen? Also,
nee, ich will nicht mehr ergänzen, weil ich bin so ein Stalker wie der Jens, was er zum Beispiel bei unserem Gast in der 180 gemacht hat, bei Max Patzig. Da hat er jetzt erstmal 20 Minuten Stalking-Recherche vorgelesen. Nee, wenn der Jürgen was über sich erzählen will, dann kann er das ruhig machen. Ich weiß noch, er hat Töchter, da haben wir im Vorgespräch jetzt schon mal drüber gesprochen und ist ganz großer Beatles-Fan. So, Jens, Jürgen, du darfst.
Also, vor einem Jahr hat mich mal Jürgen von der Lippe einen Klugscheißer genannt. Wahrscheinlich fühle ich mich deswegen auf dieser Seite Hitparade.ch so wohl, was Jens da zu schätzen weiß. Ich verteile es mal gleichmäßig. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Ein Teilfach war Industriebetriebslehre. Ich würde sagen, Jens, Marcel ist dir 198 Mal auf die Nerven gegangen, weil beim ersten Mal warst du da gar nicht dabei, soweit ich mich erinnern kann.
Nee, war ich nicht mehr dabei. Ich konnte es eigentlich an der Stelle nicht glauben, dass wir hier, ich tue es mal so einen Nerd erwischt haben, sage ich jetzt mal so. So ein richtiger Musiknerd, wie wir beide eigentlich auch sind, nur noch mal ein bisschen potenzierter. Also
noch schlauer.
Genau, noch schlauer.
Noch mehr Wissen dahinter, ja. Also bei Jürgen, da hängt, also wahrscheinlich wird uns Jürgen heute, der wird alles erraten, was wir heute bringen. Das wird's.
Du merkst schon, wir sind auch so ein bisschen im Fluss hier, Jürgen. Ja. Was mich mir einmal so interessieren würde, wahrscheinlich wird das so sein, hebst du die Eintrittskarten, wo du immer warst, hast du die immer alle komplett aufgehoben oder nicht?
Es gibt's jetzt echt nicht, dass du das jetzt fragst. Du wirst jetzt lachen.
Ja?
Ich habe heute vor der Fahrt einen Karton gehabt und habe ihn zurückgeräumt. Dort sind alle Eintrittskarten drin. In den letzten Jahren gibt es ja mehr digital, da gibt es ja keine Papier. Ich würde sagen, wir machen irgendwann mal, treffen wir uns wieder, da bringe ich diesen Karton mit. Das sind die Eintrittskarten.
Das ist ja wirklich
Wahnsinn.
Ich bin dazu übergegangen, besonders schön hebe ich auf, aber diese normalen, die es so gibt, wo einfach nur drauf gedruckt ist, unbestuhlt, bestuhlt und irgendein Name. Aber es halt, die sind jetzt drauf gekommen, in Zeiten, wo halt nicht mehr so physisch Tonträger verkauft werden, dass halt wenigstens die Eintrittskarten noch ein Layout bekommen, also die besseren, wo man dann noch mehr bezahlt. Nee, also wir haben ja dieses Jahr noch was vor, ne? Mobi.
Da.
Mobi.
Mobi.
Mobi, der mittlerweile auch schon ein bisschen hier in
Zeiten. Jürgen geht auch zu Mobi,
ja, okay.
Aber in
Stuttgart bei den Jazz Open.
In Stuttgart.
Ja.
Da weißt du Bescheid. Der Jürgen müsste nochmal ein kleines Stück ran ans Mikrofon. Ja, das so. Gut. So, jedenfalls 200 Folgen. Jens, jetzt könnte man natürlich einen riesengroßen Recap machen. Was haben wir denn die letzten 200 Folgen alles gemacht? Machen wir nicht.
Aber die liebe Conny sagt ja, was schert mich das Gelabere von
gestern. Habe ich alles schon heute, gehört.
Genau.
Genau.
Heute geht es um heute. Ne? Und deswegen, lieber Jürgen, haben wir natürlich immer auch ein kleines Briefing mit unserem Gast. Und du wurdest ja auch schon gefragt, so weiter und so gut. Wir haben ja auch geändert den Modus beim Gast, wo wir gesagt haben, okay, wir suchen ein Datum raus und der Gast sucht sich einfach zwei Lieder aus, die sein Leben irgendwo beeinflusst haben. Das ist bei Jürgen schwierig.
Bei Jürgen ist es A schwierig und B, im Vorgespräch, als er nicht da Jens, hat er gesagt, ich habe mir auch die Charts von damals über das, was wir heute reden, angeguckt und er hätte dort, er könnte über jeden Song irgendwas sagen. Also das wäre, ich glaube, mit Jürgen. Ja. Also ich bin echt gespannt heute, was
so,
was
so und deswegen hast du hattest ja immer die zeitnahe Connection mit Jürgen. Hast du ihm ja angeboten oder was machen wir für ein Datum? Und dann
das habe ich ihm angeboten, das habe ich festgelegt.
Das hast du festgelegt?
Ich habe das festgelegt.
Hast dich ihn nicht mal gefragt? Du hast gesagt, okay, er ist geboren zu dem Zeitpunkt und deswegen tun wir einfach mal ein bisschen vorspulen. Und
10 Jahre Jürgen feiern wir heute.
Okay.
10 Jahre Jürgen wird heute gefeiert, genau. Nee, hat einfach die Bewandtnis, dass man dort in die 70er einfach, ich habe auch gesehen, dass was Jürgen so in den letzten Jahren an Konzerten besucht hat, ist ja quer von Jazz, Schlager, alles mögliche mit dabei, aber ich denke so, in der Region wird sich der Jürgen wohlfühlen.
Also wir sind heute, liebe Hörer und Hörerinnen, wir sind heute am 18.05.1978.
Das hast du schön aufgesagt.
Und ich habe nicht mal mein Tablet aufgemacht, also ich habe das so aus dem Kopf heraus. Die Frage ist jetzt, Jürgen, merkst du, wir reden nur hin und her und du bist eigentlich einer, der ein bisschen mehr auch reden kann und will. Wann hast du bewusst für dich selber entschieden, dass Musik eigentlich mein Ding, also so, war das mit 10 Jahren schon, wo du gesagt hast, Mensch, die Musik will ich jetzt mal oder war das später oder?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich erinnere mich auf jeden Fall, die WM 1974 in Deutschland, da kam mein Onkel Klaus zu Besuch, den ich davor und danach nie wieder gesehen habe, aber der hat mir eine Schallplatte geschenkt, Super 20, da war drauf Udo Jürgens Griechischer Wein zum Beispiel. Ja, also wer das auch als Kind hört.
Guter Einstieg in die Musik.
Ja. So die Emotionen mit. Klar hat man dann zu der Zeit Schlager gehört, dann kommt irgendwann mal ABBA, Beatles kriegt mich mal als Schallplatte geschenkt, Boney M. und so, das ist der Klassiker. Aber ich würde mal sagen, das habe ich jetzt in der Vorbereitung auch festgestellt, so mit 10 Jahren, also im Grunde das, was ich jetzt, Mai 1978, ich sage jetzt mal, heute habe ich auf der Fahrt, habe ich gehört, ein Erklär mir Pop vom SWR Kultur über Blondie Heart of Glass. Das ist 1978.
Ja.
Habe ich zu meinem 10. Geburtstag von meiner Klassenkameradin, ich sage hier nur Vornamen, Daniela okay, geschenkt ja. bekommen.
Viele Grüße gehen an Daniela.
Diese Single hätte ich jetzt mitbringen können, die habe ich natürlich noch. Dann, ich mache jetzt mal ganz kurz 1978, weil ich es mir ja angeschaut habe. Staying Alive, Bee Gees, ja, 1978, die LP 77, die waren 78 in den Charts. Zu Staying Alive fallen mir zwei Sachen ein, das ist echt witzig.
Markus Dresen ist die erste, stimmt's?
Nein.
Nein, weil das war nämlich, den Song hat nämlich Markus Dresen zu uns hier in den Podcast mitgebracht, Staying Alive.
Das habe ich in der Vorbereitung auch gesehen, ja, ich habe mir mal geguckt. Nee, also zum einen, ich habe mich ja gerade als allererstes als Klugscheißer bezeichnet. Jürgen von der Lippe hat mir den Namen gegeben und zwar, weil er war letztes Jahr in Stuttgart, also Moment, 2025, letztes Jahr in Stuttgart. Danach habe ich mir von ihm meine Diplomarbeit signieren lassen, weil meine Diplomarbeit ging über seine Sendung Geld oder Liebe und das, was er musikalisch damals vorgestellt hat.
Krass.
Im Vergleich mit Wetten, das und was es alles sonst noch gab und wie sich das ausgewirkt hat. Wie auch immer, hat er mir unterschrieben. Danach habe ich zu ihm gesagt, lieber Herr von der Lippe, Sie haben während der Vorstellung gemeint, Staying Alive von den Bee Gees sei ein 80er-Jahre-Hit. Das geht ja gar nicht. Das ist, und dann habe ich es ihm vorgerattert und er guckt mich nur an, wie Jürgen von der Lippe
ja, genau.
einfach guckt und er sagt zu mir, ah, ein Klugscheißer. Ja.
Wobei, da gibt es durchaus jetzt Parallelen, lieber Jürgen, wenn ich da Musik habe, irgendwie beim Auflegen oder wie auch immer, und dann ist halt eine thematische Party, eine 80er-Jahre-Party als Beispiel.
Ja.
Und dann kommt dann jemand und bringt irgendeinen Titel, den er unbedingt hören will. Dann bin ich ja auch kategorisch, das war nicht 80er-Jahre, da sind wir bei 1990, 91 und die 80er-Jahre gehen bei mir bis 89, bis zum 31. Also Dezember.
1990 bin ich noch kulant, das nehme ich noch mit rein. Weil es ist ja...
Klar, also ich denke, man darf da immer frei sein. Aber zu Staying Alive gibt es noch eine zweite Erinnerung für mich. Und deswegen, du hast mich gefragt, wann habe ich Musik wahrgenommen? Wir hatten mal die Familie mütterlicherseits, ist aus dem Schwarzwald. Wir sind einmal Sonntagabends zurückgefahren, da gab es noch SWF3. Frank Laufenberg, eine Legende, die letztes Jahr gestorben ist, stellt Bee Gees Staying Alive vor. Und ich war ja, habe vorhin erzählt, vor Corona jahrelang in der Schweiz zum Beispiel auch beruflich unterwegs. Ich weiß ganz genau die Stelle, weil als ich als 10-jähriger Bub Staying Alive von Bee Gees gehört habe, ich weiß die Stelle von der Autobahn. Ist das nicht verrückt?
Das ist sehr verrückt.
Das ist sehr verrückt.
So, bevor wir wirklich jetzt zur Musik kommen.
Jürgen hat noch eins uns voraus. Weißt du, was er uns voraus hat? Er hat Markus Kafka getroffen.
Zweimal schon. Zweimal mit ihm geredet, ja.
Ja, siehst du, hat er uns viel voraus.
Ja. Nee, was ich nochmal sagen wollte, damit wir das auch in einen Reigen bekommen. Was war bei dir, zu welchem Zeitpunkt hast du bewusst Musik wahrgenommen? Also quasi, wo du gesagt hast, Mensch, ich kann mich entsinnen an diese eine Scheibe, an dieses eine Lied.
Ganz schwierig. Also ich habe bewusst war begonnen, wir haben vorher schon mit Jürgen gesprochen, dass mein Vater, wir hatten Verwandtschaft im Westen, hat aus dem Westen Karl-May-Bücher mitgebracht und hat sich dann, er wollte unbedingt eine Platte von Udo Lindenberg haben und das gab es ja im Osten nicht. Dann hat er sich für 200 Westmark in irgendeinem Antiquariat oder Secondhand-Laden, hat er sich für 200 Westmark ein Album von Udo Lindenberg als Schallplatte gekauft. Aber so bewusst, dass ich sage, okay, das ist jetzt, ich kann dir sagen, meine ersten CDs, die ich gekriegt habe, das war, also die ersten CDs, die ich selber besessen habe, das war Knight Rider von David Hasselhoff. Also da gab es direkt das Album Knight Rider. Also
ja, das habe ich auch mal dran. Knight Rider Hits nannte sich.
Und dann hatte ich noch so eine 3er CD-Box von Elvis Presley. Das, was ich weiß, zwei dann gekriegt habe. Vorher hatte ich halt haufenweise Kassetten. Und die erste Kassette, die mir mein Vater gemacht hat, das hatte ich, glaube ich, schon im Podcast hier mal gesprochen, da war ganz viel Sachen, da war drauf Jürgen von der Lippe, Guten Morgen, liebe Sorgen. Dann war drauf, ich heiße Lars, heiße Lars und komme vom Mars. Dann war drauf EAV, die ganzen großen Hits, das war alles da drauf. Das war so die erste, wo ich Musik so bewusst sozusagen wahrgenommen habe. Ja, also ohne dann später die Affinität dahin schon zu spüren.
Tja, wenn ich dann jetzt nochmal den Reigen beende jetzt, also bei mir war, ich hatte auch schon irgendeine Folge schon mal erörtert, also es war schon Anfang der 80er Jahre mit, eher so 83, 84 so in Richtung Italowelle, erste Kassette, Shanghai von Lee Marrow drauf und Modern Talking war mit drauf auf der Kassette und aber halt 84 so die Italowelle, wo es dann so losging und dann halt auch typisch, bedingt auch durch den Tod von meiner Oma, dieses DDR-Lied hier. Gegensätze ziehe ich an.
Ina Maria Fedorowski.
Ja, das war 81, 82 war das.
Musik mit Emotionen, das ist es.
Genau,
halt.
Genau.
Ich wollte noch ein anderes Lied von 1978 nennen, das habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht auf dem Plan. Das heißt Der Mann mit der Mütze. Kennt ihr das?
Der Mann mit der Mütze, das ist über Herberger.
Eine Dresdner über Helmut Schön.
Helmut Schön, Entschuldigung, ja, also, Herberger war vor, aber anders Helmut genau. Schön, genau, Entschuldigung.
Also, für die Hörer, das singt Udo Jürgens auf der Platte Buenos Dias Argentina, das Lied selber war auch ein Hit, das Album war ein Hit und das Lied war über Helmut Schön, der bei der WM 78 seinen Abschied genommen hat und für mich war das etwas, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich jetzt davon erzähle. Auf. Diese Verbindung zum einen Fußball und Musik, das passt normalerweise überhaupt nicht, ja, aber hier hat es für mich als Kind gepasst, weil das war eine Traurigkeit, eine Sentimentalität, Melancholie, das sind so Emotionen, die dann so drin sind und Udo Jürgens konnte das dann in dem Lied bringen und ich meine, Helmut Schön war der erste Bundestrainer, den ich so kannte, der hat ja eine unglaublich bewegte Geschichte, ich habe da mal eine Biografie von 1000 Seiten über den gelesen, das ist ja Wahnsinn.
Gut.
Ja, dann haben wir im Grunde genommen ein schönes Entree, würde ich jetzt so meinen.
Schönen Einstieg.
Einen schönen Einstieg und zu guter Letzt noch eine. Also wirklich so die Musik-Nerds unter sich. Von Udo Jürgens ist mir noch ein Lied im Blick gekommen, was auch ein bisschen chart notiert, aber nicht so hoch. Das war auch, und da kann man mich Jürgen vielleicht berichtigen, das war auch Anfang der 80er Jahre, vielleicht auch 79, 80, und zwar Die Glotze.
Ah, ja, ja.
Ja, so dieser Beat, der so richtig so reinhämmert. Kennst du das Lied Die Glotze von? Ja.
Das kenne ich. Ich finde aber die Sonne.
Anfang 80er.
Ich finde die Sonne und du von Udo finde ich das schönste Lied. So, das hat so eine schöne Leichtigkeit.
Also ich denke.
Danke nochmal für das Kompliment.
Ja. So, gut, ihr Lieben, jetzt haben wir lange genug reingelabert. Wir starten und zwar, wir sind im Jahr 78. Da waren wir schon dreimal. In Folge 39 im Oktober 78. In Folge 70. Im Januar 78, da war übrigens der Markus Dresen zu Gast, bei dem unser Jürgen auch schon im Podcast zu Gast war. Und in Folge 165 waren wir im September 1978. Und damit kommen wir zu den Top 3, viele Grüße gerne an den Jens raus, an den anderen Jens, von diesem Tag. Auf Platz 3 war Vater Abraham das Lied der Schlümpfe. Auf Platz 2, schon ganze Zeit drüber gesprochen, die Bee Gees und Stayin' Alive. Und Platz 1, Bonnie M. und Rivers of Babylon. Eine bunte Disco-Mischung dort mit bisschen Comedy, komisch Schlager aus Holland.
Ist doch super. Vater Abraham und die Schlümpfe nämlich auch, wenn wir mal Empfang hatten, seit der Fit-Parade, wo die dann dort das performt haben und mit diesen Schlümpfen dort rum. Du warst ja auch ein bisschen jünger.
Ich habe erst die andere Version kennengelernt, die Otto-Version habe ich erst kennengelernt.
Wollte gerade sagen,
das war's. Otto-Version habe ich zuerst kennengelernt, bevor ich dann das Original-Schlümpfe-Lied mal gehört habe. Gut, wie gesagt, wir sind am 18.05. und wie wollen wir es machen? Jürgen, möchtest du anfangen oder sollen wir jetzt nochmal reinstarten? Oder sagst du, pass auf, ich habe einen schönen Song mit. Also Jürgen hat es frei, er braucht sich nicht ans Datum halten. Möchtest du anfangen oder soll einer von uns erstmal starten?
Dann fange ich an.
Dann fängst du an. Wir sind gespannt.
Wirklich
was uns
gespannt.
Jürgen mitgebracht hat. Jetzt bin ich gespannt.
Also ich habe zwei Titel, die ich beide Ende letzten Jahres die Interpreten live gesehen habe, die Lieder gehört habe. Vielleicht habe ich jetzt die deswegen ausgewählt. Es ist natürlich immer so, wenn man gerade das erst erlebt hat, die Emotion auch im Konzert erlebt hat. Ich finde die halt ganz wichtig. Das kann auf Spotify, auf CD, auf Schallplatte nicht rüberkommen. Ich fange mal an mit Vienna von Ultravox.
Das wollen wir doch erraten, Jürgen.
Schön,
dass ihr das sagt.
Okay. Dann, wir hören ganz einfach mal rein und reden ganz.
Ich kann auch gerne umdisponieren, das ist gar kein Problem.
Jürgen, machen wir dann beim zweiten Song.
Wir hören
erstmal rein.
Wir hören erstmal rein in dieses Lied: Vienna von Ultravox.
Yeah.
jetzt wieder weiterreden.
Okay, alles klar. Ja, ich habe Altavox 1980, habe ich das Lied nicht gehört. Das kam dann so ein bisschen später, als Altavox eben bekannt wurde. Der Sänger Michio, der hat eben einen sehr emotionalen Gesang, sehr, sehr oft. Und gerade eben auch in diesem Lied kommt eben sehr stark so eine Melancholie raus. Wenn man sich nochmal diesen Refrain wieder vergegenwärtigt. This means nothing to me, Vienna. Das ist eine verlorene Liebe, die er hat. Und er sagt im Grunde etwas anders, als er singt. Er sagt, es bedeutet gar nichts für mich, Wien. Aber in der Emotion, wie er es singt, ist eigentlich jedem klar, der das hört, er kann diese Liebe gar nicht vergessen. Und das singt er, das schreit er geradezu raus. Und diese Emotionalität in der Stimme steht halt im Gegensatz zu diesen Synthesizer-Klängen, die ja total hart und kalt sind und eben überhaupt keine Emotionen haben. Und das ist, finde ich, das Besondere an dem Song.
Du hast das sensationell erklärt. Also Vienna, ich habe ja gerade eben den Song auch gehört. Ich habe das tatsächlich auch vor mir. Diesen kalten Sound im Gegensatz halt zu der Stimme von Michio. Persönlich gefällt mir natürlich auch von Michio auch If I Was. Das ist ein Urteil, klasse. Also.
Ja.
Ja, und natürlich auch Dancing with Tears on My Eyes von Altavox. Das ist auch das, was er in den 90er Jahren verzapft hat, in Anführungsstrichen hier mit Brief. Fand ich von Michio auch nicht, aber man muss nämlich erstmal ein bisschen reinhören.
Man muss klar sagen, die Karriere, die kommerzielle Karriere von Altavox selber, also die haben sich dann getrennt, Michio hatte dieses Solo-Titel If I Was, Briefs kam dann in den 90ern, war aufgrund einer Swatch-Werbung wieder aktuell, aber kommerziell sind dann solche Acts eigentlich draußen, ja, aber Michio hat halt eine Karriere hinter sich, der hat in den 70er Jahren als Punk angefangen, der hat Visage Fade to Grey. Ja, Markus Kafka weiß das übrigens, ist natürlich die Stimme von Michio im Hintergrund. Er hat es produziert, er hat es geschrieben, er hat es gemacht. Er hat diesen Weihnachtssong gemacht, den wir jedes Jahr hören. Band 8, Do They Know It's Christmas. Das ist Michio, der ihn zusammen mit Bob Geldof geschrieben hat. Sie haben auch die Live 8 und alles organisiert. Ich habe ihn eben letztes Jahr im Konzert gesehen und dann in Stuttgart oder in vielen Städten in Deutschland sind ja im Dezember die Night of the Proms, wo ein Riesenorchester, Riesenchor und so weiter unterwegs sind, die sich immer wieder Popstars einladen, die dann so 3-4 Songs singen. Und dann war eben letztes Jahr, 2025, Michio eben auch da. Und das ist halt für mich ein ganz großer Moment, wenn er da singt. Und es freut mich dann irgendwie auch, wenn dann diese Leute da sind und sagen, ah, das Lied, das kennen wir. Das macht mich irgendwie auch stolz, dass diese Leute das dann auch so richtig wahrnehmen.
Es ist ja auch tatsächlich so bei Michio, oder die Stimme ist unverkennbar. Das ist also im sagen wir so, im Blind-Tasting oder wie nennt man das? Blind-Hearing? Blind irgendwie auch immer.
Blind-Edition.
Blind-Edition. Hört man, wenn man diesen Part hat und er dann wirklich, und er kriegt das noch hin in den höheren Tönen oder merkst du dann doch
die... Ich würde mal sagen, er ist Profi genug, um es clever zu machen. Wenn ich als Vergleich sehe in den letzten Jahren, zum Beispiel Morten Harket von Aha hat ja auch sehr kritische Songs, wo er sehr stark in die Höhe gehen muss. Der hat es sehr gut hingekriegt. Ich habe vor 2-3 Jahren Paul Young mal gesehen. Der hatte größere Probleme, der hatte aber auch Stimmbandoperationen und so weiter. Klar ist es für Interpreten schwierig, wenn sie ins höhere Alter kommen.
Paul Young selber hatten wir ja, es gibt ja sogenannten Talk to Sachsen. Und auch Mark Großenhain war mit dabei und da gab es dann halt direkt so eine 80s Revival Show. Da war Paul Young mit dabei auf der Bühne in Großenhain und dann hat man wirklich so, wie ich dir recht gebe, der hatte schon ein bisschen Mühe dort. Ja, er ist immer noch mit dabei, die Stimme ist schon noch erkennbar, aber es ist dann auch ein bisschen Zahn der Zeit. Da waren auch noch NDW-Spezies mit dabei in Großenhain, ne, und halt auch Paul Young.
Wenn du das sagst.
Hast du es nicht geschafft zum Tag der Sachsen?
Ich war zum Tag der Sachsen in Großenhain, aber ich war da irgendwo anders. Ich kann es nicht sagen, wo ich da war. Ich
muss jetzt noch ergänzen zum Lied, Fiena, vielleicht abschließend von meiner Seite. Produziert hat das Conny Plank. Conny Plank ist eine deutsche Produzentenlegende. Der hat in Wolperath in der Nähe von Köln hat er einen Bauernhof gehabt und hat dort ein Studio eingebaut. Und Conny Plank hat legendäre Künstler und Alben produziert.
Na, was denn zum Beispiel,
Jens? Zum Beispiel das, was ich da oben gelb...
Ja, sollst du nicht verraten, ich wollte fragen.
Ich bin da außen vor. Also ich muss ehrlich gestehen, ich höre mir die Musik an. Mein Fokus liegt auf den Künstler, Künstlerin auf der Gruppe. Ach, später ist die Idee dazu gekommen, auch zu gucken, Produzent, wer ist das? Aha, kommt wieder. Lehrt mich mal auf, wer, wie, was? Ich habe jetzt
Kraftwerk, der hat Kraftwerk.
Kraftwerk, okay.
Ja. Der hat zum Beispiel Kraftwerk auch unterproduziert. Als Autobahn, glaube ich, ne? War das Autobahn-Album? War
mehr als das.
Nee, aber das war sozusagen mit das erste, groß, wo sie groß erschienen sind. Kraftwerk.
Das ist doch schön, da habe ich heute irgendwas gelernt.
Genau.
Ja, genau.
Was ich dir mal zeigen kann, die Hörer können es jetzt nicht sehen.
So, jetzt,
ja, wir können,
jetzt kommt die Datenbank raus.
Also wir können das nochmal jetzt ein bisschen illustrieren. Also der liebe Jürgen hat jetzt mal aufgemacht, hitparade.ch, und da gibt es halt die Möglichkeit, dass man sich angucken kann bei den Sängern, wer hat es produziert.
Krass, das hätte ich nie gedacht. Der hat Bello Impossibile von Gennaro Nannini produziert.
Das ist ja wirklich hammer.
Ist mein ganzes Herz zu Heinz-Rudolf Kunz. So. Ich lese mal vor, Rheingold.
Dreigangsdimension, ja, genau.
Düsseldorfer. Ideal als Eiszeit-Monotonie. Das sind so viele Künstler, die er produziert hat. Das ist ja
sensationell.
Und was dazu irgendwie auch zu seiner Geschichte, Conny Blancs Geschichte gehört, dass er auch Künstler abgelehnt hat. Er hat David Bowie abgelehnt.
Warum?
Weil er ein Junkie war.
Okay.
Zu dem Zeitpunkt.
Okay. Also so, Jens.
So, wir machen gerne nochmal Werbung für die Hitparade. Ich weiß gar nicht, ist das diese Variante, wenn man Mitglied dort ist, oder ist das die, was du so.
Frei.
Also ist frei bei hitparade.ch. Ich habe es auch schon genutzt. Kann man Produzent eingeben, kann man Texter eingeben oder halt auch Künstler. Und dann erscheinen quasi alle Lieder, die relevant sind dazu. Und natürlich drunter ist noch sichtbar, welche Lieder oder welche Künstler das Lied nochmal gecovert haben. Also diese Funktion kenne ich soweit auch, aber ich habe jetzt den Conny Blank habe ich jetzt nicht im Blick gehabt. Aber schön zu wissen, es ist erstaunlich, wie vielfältig auch Produzent sein kann. Gibt es ja genügend Beispiele, die machen halt immer Reggae jetzt mal übertrieben. Nein, nicht übertrieben, die machen immer Reggae und dann gehen sie halt in einen ganz anderen Bereich.
Ja. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, wo wir drüber gesprochen haben, Jens, wo wir noch keinen Modus gefunden haben. Also wir wollen gerne mal, oder beziehungsweise ich möchte gerne mal eine Remix-Folge machen, die aber nicht so das bisherige Schemata widerspiegelt, sondern wir wollen mal über Produzenten reden. Also es gibt ja viele deutsche Produzenten, die wirklich viel gemacht haben, zum Beispiel die Humpes ist, das haben viel gemacht. Wir haben Dieter Bohlen, der viel gemacht haben, Frank Farian und was denn alles. Und
das Jahr ist ja noch lang. Vielleicht lasse ich mich erweichen hier.
Aber wir wollen da will ich gerne mal was machen, aber das Problem dahinter ist ganz einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel über Conny Blank reden. Ja, haben wir gesehen, was der alles, der hat Kraftwerk, Gianna Nannini und was denn alles. Das mit einem Song abzutun, ist natürlich ein bisschen schwierig. Deshalb müssen wir uns ein bisschen was mit überlegen, was wir da machen
können. Ja, wir schauen das mal an. Ich schaue jetzt mal nach dem Geschenk, was hier unsere Jürgen mitgebracht hat, weil ich durfte schon mal probieren. Und auch mein eher so Bierabstinenzler hat auch einen Schluck mitgenommen.
Dann, meine zweite Flasche.
Deine zweite Flasche. Also wenn ihr noch eine habt, nehme ich noch mal eine jetzt hier zum... So, nämlich, wir erwähnen immer irgendwelche Brauereien und nie bekommen wir was hier.
Wir trinken heute Stuttgarter Hofbräu, hat er mitgebracht, ehemals königlicher Hoflieferant. Pilsner, würzig, frisch.
Und die mitgebrachten, hausgemachten Maultaschen von der Metzgerei, die dürfte er in den nächsten Tagen
essen. Das wollte ich noch sagen, er hat original schwäbische Maultaschen mitgebracht.
So, und jetzt wollte ich nochmal sagen, wenn wir gerade beim Bier sind, heute ist Tag des Bieres und warum?
Weil es irgendeiner festgelegt hat.
All das quasi das Datum ist, wo das deutsche Reinheitsgebot entstanden ist. Und deswegen gibt
kommen
es am 23.04. gibt es immer den Tag des deutschen Bieres.
Und deshalb kommen wir jetzt zu meinem ersten Song. So, bist du bereit, Jens?
Du weißt, als ehemaliger DDRer ist man immer bereit, ne?
Gut. Ich bin auf Platz 6 am Tag.
Bin ich nicht.
Bist du nicht. Charteinstieg. Am 17.04.78 auf 43, letzte Chartposition. Am 18.09.78 auf 43. 23 Wochen in den Charts. Platz 5 in Deutschland. Platz 9 in Österreich. Platz 4 in der Schweiz. Platz 4 in UK. Platz 45 in den USA. In UK gab es für die Single einmal Silber für 250.000 verkaufte Singles. 2,89 Millionen Spotify-Follower, 67 Millionen Spotify-Plays. Insgesamt verkaufte Tonträger 2,9 Millionen verkaufte Tonträger. Wir kommen zur Übersetzung des Songs.
In dem Fall ist es nichts Deutsches, Jürgen. Hast du ja schon mitbekommen als Stammzuhörer.
Oh, obwohl von unbegrenzter Schönheit umgeben, hatten es deine Blicke auf mich abgesehen. Und obwohl ich es zu verbergen suchte, ertappt mich dabei, dich anzuschauen. Also nutztest du die Gelegenheit, machtest deine Avancen. Und deine Berührung ließ mir den Atem stocken. Und als du sagtest, hallo, gehen wir, da konnte ich nur eines sagen. Gut.
Na was?
Nee, jetzt kommt der Refrain. Das kann ich nicht. Das
Also,
jetzt kommt die Übersetzung vom Refrain. So. Und das, wie gesagt, das ist der
Song. Jürgen, hast du eine Idee? Ich bin da immer so ein bisschen ahnungslos. Ich tue mir auch die Hitparade nie hundertprozentig angucken. Ich habe mal so kurz drüber geschaut, aber er ist ja auch sehr beflissen.
Ich glaube, der Künstler war schon in Großenhain. Ich müsste jetzt schwindeln. Ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Aber ich glaube, der war schon mal in den 90ern in Großenhain.
Aber ich würde meinen, dass eigentlich seine Zeit vorbei gewesen ist, wenn der schon mal in Großenhain war. Also Harpo wird
Ich würde sagen, in den 90er Jahren so ungefähr.
Ja, Harper wird es nicht sein.
Nee, ist es nicht. Ist es nicht. So, Jürgen, jetzt hast du einen Schuss. Bitte wieder nahe ran ins Mikrofon. Also kannst du überlegen.
Also zunächst mal mit den Übersetzungen kann ich eigentlich nie was das anfangen, wenn ehrlich gesagt, wenn du die machst.
Gibt es im Internet, gibt es direkt Seiten, die ganze Songs übersetzen und
kopieren. Ja, mag sein, aber.
Ja, das sehe ich auch so.
Wenn du den Titel irgendwas beschreiben würdest, würde mir das mehr helfen. Aber gut,
okay, ich habe keine Ahnung. Es geht eine Mischung aus Rock, Pop und Glamrock. So in der Richtung ist es.
Rock, Pop und Glamrock.
Ja, der Künstler kommt eher aus dem Glamrock.
Mit Künstler meinst du auch eine Gruppe?
Ich meine alles.
Wird immer.
Also ich habe ja mal die 1978 ja durchgeschaut, jetzt hier vor einer Woche oder so. Ja. Dann würde ich jetzt mal tippen, Sweet Love is Like Oxygen. Aber halt, ihr dürft ja nicht Interpreten nehmen, die ihr schon mal hattet.
Richtig.
Oder? Ja, richtig. Sweet hatte
ja, ich ja, aber schon. Könnte,
ja, aber hätte ich jetzt nicht gewusst, dass wir Sweet schon hatten.
Ja, aber es könnte sein, noch ein Schuss hier, Jura Heap.
Nein.
Gut, dann hören wir jetzt auch mal rein. Dann freue ich mich, dass wir es nicht alle erraten haben, und wir hören mal rein.
Legendär. Susi Quattro, If You Can't Give Me Love. Geil. Jens, was ist denn los? Die war doch schon mal ein großer Nein, ne? Kann das sein?
Nee, Susi Quattro nicht. Da hast du mich auf die falsche Fährte gesetzt und dann wäre ich
genau,
das einfach...
Genau, deswegen bin ich auch nicht
drauf. So, und deswegen sind wir nicht drauf gekommen. Susi Quattro, gefühlt war die sehr oft sichtbar auf Plakaten. Bei diesen ganzen 70er-Jahre-Revival-Geschichten. Jura Heap und Susi Quattro, wie wurde überhaupt ausgesprochen? Jura Heap, das ist ja eigentlich so deine?
Uriah Heap. Also ja.
Susi Quattro
ist solo in den letzten Jahren noch reichlich unterwegs. Ich habe es ja auch schon öfters quasi überlegt. Letztes Jahr waren sie zum Beispiel in Calw, das ist in der Nähe von Stuttgart, Richtung Schwarzwald, wo ein Kollege mal war. Da gibt es so ein Open Air, sowas zum Beispiel. Also ich glaube, die steht auf meiner Liste noch.
Okay. Susi Quattro, und da ist noch bekannt natürlich Stumbling In, die Version mit lieben Chris Norman.
Die ja jetzt in den letzten Jahren hier durchgeprügelt wurde.
Und dann hast du ja noch Can't Say Can, was so ein bisschen rockiger gestaltet ist.
Double Gate Drive.
Ja, stimmt.
Also die war schon groß, aber die ist zu groß vor meiner Zeit gewesen.
Ah, die ist wirklich, also das war, und deshalb hören wir uns mal kurz was zu Susi Quattro an. Kurz als Info für euch, also ich habe mir heute in meiner Zusammenfassung, habe mich etwas kurz gehalten, habe nicht großartig ausgearbeitet, also über Susi Quattro kann man ganz viel erzählen, weil wir mit Jürgen zu Gast und wir wollen lieber mit dem Jürgen reden und mit dem Jürgen uns was erzählen lassen, als dass wir euch jetzt mit irgendwelchen Fakten ewig langweilen und dann stehen wir hier irgendwann mal bei 3 Stunden da. Also, Susi Quattro, geboren am 3. Juni 1950 in Detroit, ist eine US-amerikanische Sängerin, Komponistin und Bassistin, kam aus einer musikalischen Familie und begann früh mit Musik, sie spielte Bass, Gitarre und sang. Bereits als Jugendliche mit ihrer Schwester in Familienbands aktiv, erste Auftritte im Teenageralter. Dann zog sie 1964 nach England, um dort beruflich als Musikerin Fuß zu fassen. 1971 unterschrieb sie einen Plattenvertrag und startete ihre Solokarriere. Bekannt wurde sie als eine der ersten erfolgreichen Rockmusikerinnen mit E-Bass im Vordergrund. In den 1970er Jahren hatte sie mehrere Charterfolge, darunter Can't A Can, hat man schon gesagt, dann 48 Crash oder Devil Gate Drive. Ihre erfolgreichste Veröffentlichung ist die Single Stumbling In mit über 1,3 Millionen verkauften Einheiten. Susi Quattro wurde in Europa, vor allem in Großbritannien und Deutschland, eine Ikone des Glamrock. Neben ihrer Musikkarriere war sie auch als Schauspielerin aktiv, unter anderem in der US-Serie Happy Days. Sie blieb über Jahrzehnte als Live-Künstlerin aktiv und veröffentlichte kontinuierlich neue Musik. Genau, und sie gilt als Pionierin für die Frauen im Rock-Genre. Susi Quattro. Ach, ich glaube, ich habe das verwechselt. Ich hab die mal gesehen in Schwarzenberg auf der Waldbühne. Ne?
Genau.
Dort habe ich sie mal gesehen, RSA, Ulti-Festival oder sowas.
Also bei sowas war sie mir dabei. Am Großenhain war sie noch nicht, die Susi Quattro.
Das habe ich auch mit einer anderen Frau verwechselt. Was gibt es da noch aus der Ecke? Das hattet ihr nicht meine? Irgendwas hatten wir, egal.
Also ich habe auf alle Fälle jetzt meine Musik mit. Und da wird gleich mein liebes Gegenüber, gleich wieder die Mundwinkel nach unten ziehen.
Nee, hör auf. Es gibt Charts, also hast dich an die Charts zu halten. Du brauchst gar nicht anfangen.
In der 200er Sendung, ich will euch auch ein bisschen fordern. Und wir haben ja den Jürgen ja auch mit dabei, der ja auch ein wandelndes Lexikon ist. Und so schlimm ist es auch nicht so schwer. Ich bin mal bei den lieben Freunden der österreichischen Hitparade. Die Frage ist, österreichische Hitparade, gibt es ja auch Austrian-Punkt, gehört das zusammen, die Bandgeschichten?
So, Hitparade CH ist quasi, Hitparade CH ist das zentrale Element und du kannst von dort aus dann verschiedene Länder-Hitparaden nochmal separat ansteuern, ja. Und die Logins sind quasi dann übergreifend, ja.
Das ist doch schön. Also ich bin in der österreichischen Hitparade.
Toll.
Österreichische Hitparade und ich bin Platz 23. Wie soll es anders sein? Am 23.04.2026 bin ich auf Platz 23 der österreichischen Hitparade. Deutschland hat dieses Lied Platz 34 geschafft, in Österreich im Übrigen Platz 10. Okay. In der Schweiz hat es auch Platz 10 geschafft und Belgien Platz 6.
Oh.
Und jetzt kommen wir zur Meinung der Schweizer Hitparade.
Also was Internationales.
Wohl das Coolste, was je rausgebracht wurde. Ein genialer Song. Der Song polarisiert offensichtlich. Ich hatte auch eher Mühe. Bravo. Hier kann man wirklich das ganze Können, auch als Sängerin, Sänger, zeigen. Gefiel mir schon in den 70ern genauso wie heute noch. Einfach nur hervorragend. Absolut rare Single. Tolle Vorlage, toller Bass, tolles Oldie-Blues-Feeling. In jeder Hinsicht gut und mal was ganz anderes. Feiner Bass, schöner Rhythmus, netter Background-Chor. 2,7 Millionen Follower stehen zu Buche. So. Aber es gibt keine Play von dem Lied selber, also mit Zahlen hinterlegt bei Spotify. Gibt das Lied dort?
Aber
es ist nicht in den, die haben ja immer diese Top-Wertung drin, es ist dort nicht in Plays sichtbar.
Ist doch jedes Song als Play? Jeder Song?
Nein, nicht sichtbar, wie viel Plays von dem Song. Du hast ja diese Top 5 oder Top 10 oder wie auch immer, die dann drin sind bei Spotify.
Wenn du auswählst, dann siehst du.
Genau. Musst du den Song direkt oben eingeben und dann du siehst jedes. Also jetzt hast du Mist gebaut. Jetzt, du siehst wirklich jeden. Ich wette mit dir.
Ich glaube, es ist aber nicht entscheidend.
Doch. Das ist jetzt nicht entscheidend. Wir gucken dann entsprechend später nach. Ihr habt die Chance.
Ich gucke jetzt danach.
Ja, wir können.
Wenn du das vorgestellt hast, ich weiß es nicht. Jürgen, hast du eine Idee? Ich war Richtung Manfred Mann, aber da mir irgendwie.
Es ist was ganz Überraschendes. Wirklich was ganz Überraschendes und deswegen habe ich es genommen.
Na dann hier.
Und gut, ich gebe euch noch die Chance. Es ist auch eine Coverversion.
Aber den Song, den wir jetzt hören, er ist Englisch.
Ist Englisch.
Ist Englisch. Okay, gut. Jürgen, hast du eine Idee?
Meinst du, auf Englisch gesungen ist? Nein.
Ja, hören mal rein, oder?
Ne, da bin ich mal gespannt.
Da bin ich gespannt, ob ihr erratet.
Hallo Jens.
Man muss ehrlich gestehen, hier, wenn man gegenüber, wahrscheinlich das Bingo müssen wir nochmal ein klein wenig erweitern, was rausnehmen, genervt.
Also, nein.
Ja, man weiß nicht jetzt hier.
Sag doch einfach, wer ist das?
Ihr habt gerade eben gehört, erstaunlicherweise, Adriano Celentano. Adriano Celentano im Astrein, also würde ich fast so meinen, in Englisch, also wirklich sehr gut. Deswegen haben die das auch gut nochmal dargestellt, die lieben User der Schweizer Hitparade, weil das wirklich außergewöhnlich ist, nämlich Don't Play That Song. Und jetzt guckt er gerade eben nach hier bei Spotify, ob auch Plays sichtbar sind, wie viel abgespielt wurden von dem Ding.
1,4 Millionen ist sofort sichtbar.
Gut, okay. Da habe ich heute zweite Mal was dazu genannt. Ist auch schön. Zur 200. Folge.
Du musst den ganzen Song um eingeben.
Ja, gut,
und dann kommst
gut,
du direkt
okay.
Auf den. 1,4 Millionen, Jens.
Ja, ist doch auch eine gute Hausnummer.
Jens, 1,4 Millionen. Los, erzähl.
Aber es ist ein schönes Lied. Also ich finde das vom Sound her, das ist so, es ist nicht so nervig. Es ist halt so ein, ich kann mir das gut vorstellen, so wenn man dann irgendwo sitzt hier an so einer Bar oder so und das läuft so im Hintergrund und man lässt ganz einfach so den Abend so ausklingen, finde ich den wirklich sehr schön. Aber ich erzähle nochmal was zu diesem Song.
Der 1,4 Millionen Spotify-Plays hat.
Original ist im Übrigen von Benny King, 1962. Ich hab mir auch die Mühe gemacht und habe mir auch nochmal angehört, so die anderen Coverversionen. Auch weitere Versionen gibt es von Bruce Springsteen 2022. Ja, genau, das hatte ich mir rausgenommen, ja. Der liebe Jürgen hat mir jetzt nochmal gezeigt, deswegen gecovert von. Ich habe mir noch ein paar rausgesucht. Also, Bruce Springsteen 2022. Mel Jersey hat das in Deutsch gesungen. Mel Jersey sagt das, was hatten wir auch mal gehabt.
Wir haben ja schon drüber geredet, über die gute Frau.
Nee, der war bei Judith und Mel dann später dabei.
Ja, du weißt schon. Ja, du weißt schon.
Und im Übrigen die deutsche Version, auch das Thema nochmal Schweizer Hitparade. Deutsche Version, wer kann einen Text geschrieben haben in den 70er Jahren?
Erzähl's uns.
Peter Orloff,
siehste?
Peter Orloff. Und Chris Farlow hat das 1966 gesungen und noch weitere. Aber jetzt nochmal zu Adriano Celentano. Geboren wurde am 06.01.38 in Mailand. Italienischer Sänger, Komponist, Schauspieler, Musik-, Film- und Fernsehproduzent sowie Fernsehmoderator. Eltern stammen aus der Provinz Foggia in Apulien und er wurde aber in Mailand geboren und wuchs dort auf. Nach Schulzeit, nach eigenen Angaben, hat er verschiedene Ausbildungen gemacht, unter anderem als Schuhmacher und als letztes als Ohrmacher. Debüt als Sänger am, und jetzt sind wir wieder dabei, also als hätten wir es geahnt. Debüt als Sänger hat er gemacht am 18.05.1957.
Ne? Also war Jens noch 10 Jahre alt.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Zusammen mit der Gruppe Rocky Boys und dem Song Ciao Di Doro. Dann erschienen erste Schallplatten. 1959 erster großer Erfolg mit Single Il Tuo Bacio e Grom Monarch. 1961 nahm er dann teil am Sanremo Festival mit, ich kann es leider nicht italienisch, mit 24.000 Baci nannte sich das Lied.
Bitte auf Italienisch, bitte.
So. Und gründete dann auch sein eigenes Label, weil er gemerkt hat, Mensch, ich tue mich nicht binden, dann mache ich mein eigenes Label und gut. Und dann weitere erfolgreiche Singles und Filmauftritte. Erneuter Auftritt Sanremo 1966 mit Il Rigaccio della Fiagluc.
Wie heißt's?
Ja, genau. Und 1967 Song mit Duett mit seiner Frau. Weiterer Erfolg, Song La Coppia Bio Bella del Mondo. Im Übrigen geschrieben von Paolo Conte. Und dann war auch das der Welthit von Celentano, nämlich
Azzurro.
Ist auch von lieben Paolo Conte. Und 1968 begann dann die Schauspielkarriere mit dem Film Serafino, der Schürzenjäger. Es folgten noch weitere Filme jetzt mit Slapstick, auch den Charakter unter anderem. Was fällt dir ein? Also mir fällt nur dieser eine Film.
Der Große und der Blonde oder sowas hier mit zusammen mit Gérard Depardieu, hat er da was zusammen gemacht?
Ja, nein, nee, da bringst du was durcheinander. Also mir persönlich kommt nur der gezähmte Widerspenstig. Also der hat noch mehrere Hits, aber
also Anfang der 80er, da hatte der so Komödien ohne Ende. Ja, da war natürlich ganz
gut. So, und 69 zwei Singles mit französischen Sängerin Katie Lynn oder Liné, Katie Liné. 1971 dann letztmalig auch wieder bei Sanremo dabei. Also Sanremo war immer so ein Sprungbrett für die hiesigen Leute, die musikmäßig was zu sagen hatten. Und erstaunlicherweise 1972 Titel, auch der war international erfolgreich, nannte sich, muss ich wirklich ein bisschen, Riesen Colinen Sian Sion Zisul. Das war ein Rap-Titel.
Ich hab's nicht ganz verstanden, könntest du es?
Ja, ja.
Bitte, Jens.
Du Jürgen, ich kann das gerne mal. Also Riesen Colinen Sinan Kuskisol, ein Rap-Titel mit eigener Fantasiesprache. Und da läutete er das Hip-Hop-Genre in Italien ein.
Verrückt. Der Falco von
1972.
Falco von Italien.
1998 dann mit einem Kollaborationsalbum mit Mina, wieder spitze an die Charts. Und auch die folgenden Alben konnten an der Folge anknüpfen. Zuletzt war er auch als kurze Begleitstimme oder als drin bei welchen Song? Jetzt bin ich gespannt, ob du das weißt, ob du da. Das war 2023. Weißt du das, Jürgen?
Erzähl es uns.
Das ist ein sensationelles Lied, nämlich von Peter Fox, Toskana Fanboys.
Ah, stimmt.
Da das ist wirklich, du hörst das so diese.
Das war wirklich neu und
ja, richtig.
Das ist sensationell
eigentlich. Das ist wirklich ein sensationelles. Kennst du das überhaupt?
Er da mitgemacht.
Ich habe es schon mal gehört, ja.
Weil das halt so ein Flow hat, dieses Lied mit Peter Fox und dann diesen getragenen Rhythmus oder diesen, na so wie wenn man geht. So kommt das so, Toskana Fanboys, und dann kommt halt der liebe Adriano Celentano und tut nochmal kurz was erzählen. Ich weiß nicht, was er erzählt, aber es klingt halt in diesem Song sensationell. So, und insgesamt hat er weltweit der liebe Adriano Celentano 10-mal Gold und 21-mal Platin verkauft.
Okay.
Und da will man gar nicht erwähnen, dass sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so richtig zählen konnten, also noch nie so richtige Statistiken hatten, wenn man überlegt, wie lange der schon
an Bord dabei ist. Man kann feststellen, dass Adriano Celentano ein nationaler Held in Italien ist.
Ja, genau. Der hat nämlich den Rock'n'Roll nach Italien gebracht. Hat auch Wikipedia, also derjenige oder
jene. Damit können wir jetzt Adriano Celentano auf von unserer Liste streichen. Ich bin gespannt, wenn wir zur Remix-Folge Italien kommen, wenn wir dann noch übrig haben. Wir haben ja nur fast alles aus Italien weggebügelt.
So, ich will noch zum Abschluss ein bisschen Gossip, so gehört es ja auch noch mit dazu. Seit 1964 ist er mit seiner Frau Claudia Mori verheiratet, lebt seit vielen Jahren in einer Villa am Como See und Paar hat drei Kinder, nämlich Rosita 1965, Rosalinda 1968, die ist Schauspielerin geworden, und Giacomo, ein schöner Männername, 1966 geboren. Celentano ist seit 4 Jahren Vegetarier und setzt sich für Tierrechte ein. Und 1999 wurde der Asteroid 6697 auch nach, heißt Celentano, benannt.
Super, fantastisch.
Ansonsten ist er natürlich auch ein bisschen umstritten mit seinen Fernsehmoderatoren. Also in Italien hat er da auch polarisiert. Aber da wollte ich nicht weiter reingehen. Es ist eine italienische Ikone mit halt Weltcharakter oder jedenfalls europäischen so kann man vielleicht sagen, europäischen Fühlern. Ja.
Ich denke, allein der Titel Azzurro jetzt auf musikalischen Gebiet, das ist ja, den kennt man in der ganzen Welt wahrscheinlich, oder?
Genau.
Und du behältst dir im Hinterkopf, dass wir relativ zeitnah die Remix-Folge Italien machen müssen, weil da ist nicht mehr viel übrig, nachdem wir jetzt fast alles schon aus Italien weggebügelt haben. Ne? Also, na, gut. Jens, schön, hast du gut gemacht. Adriano Celentano. Und die deutschen Charts haben dir nicht ausgereicht. Greif mal bitte hinter dich unten in die Ecke. Ganz runter, wie immer. Genau. So. Weil, nein, das doch nicht. Da sind noch mehr da hinten. Guck mal, die braunen Kisten. Weil jetzt die machen wir so einen kleinen Break, weil es geht ja dann gleich in die zweite Runde. Und zwar gibt es für unseren Jürgen, wie für unseren für jeden Gast, weiß sicher, was da drin ist, gibt es die Podcast-Musikgeschichte Kaffeetasse. Als wenigstens kleines Dankeschön, dass du hier bei uns warst, dass du den weiten Weg zu uns gemacht hast. Wir hatten ja schon vor uns drüber geredet, Jürgen. Warte mal, ich suche dir mal eine Schere hier. Da kannst du, warte mal, hier, ich habe ein Cuttermesser.
Okay, so. Ich krieg das hin.
Okay, hier ist ein Cuttermesser.
Ich bin eBay-Verkäufer seit 1999. Ich krieg das hin.
Seit 99 eBay-Verkäufer. Findet man dich da auch bei eBay unter Wittmann 1, oder?
Nee, da habe ich einen anderen Namen.
Okay, gut.
Unter Wittmann 1 wurde ich irgendwann mal gesperrt von eBay. Und du hast keine Chance, da irgendwie denen zu erklären, warum diverse Käufer da irgendeinen Mist bauen.
Okay, gut. Also, gib die Podcast-Musikgeschichte Tasse. Jürgen, jetzt. Die Frage. Die Frage, jetzt kommt, ja. Jetzt kommt die Gretchenfrage. Jetzt. Also wir machen mal eine Top 3, weil ich denke mal, das beste Konzert rauszusuchen wird wahrscheinlich ganz schwierig sein. Wenn man bei Jürgen auf die Facebook-Seite guckt, der war auch schon auf extrem vielen Konzerten. Sag uns mal deine 3 Top-Konzerte, die du bisher besucht hast, wo du gesagt hast, das ist das, was ich so will.
Dankeschön erstmal für die Tasse. Ich habe die Tasse gerade weggelegt. Danke für die Tasse. Ich sag zu einem Konzert, das das allerbeste aller Zeiten war, das war am 7. März 1992 in,
ja.
Du schaust mich an, als darf ich nichts verraten oder
doch,
darf
doch,
ich sagen?
Doch.
Es war in Ludwigsburg im Forum und das war das Konzert von Mark Cohn. Den habe ich 5-mal oder so gesehen.
Okay.
Unter anderem, also zuletzt 2016, Deutschland spielt Eröffnungsspiel gegen die Ukraine, aber ich bin nach München gefahren, um Mark Cohn wieder zu sehen. Der ist mal nach einem Konzert von Sheryl Crow angeschossen worden, also als Zufallsopfer, war jahrelang außer Gefecht. Aber damals 1992, da war er, habe ich ihn zum zweiten Mal zu seiner Tour gesehen, zu seiner Debüt-LP, die hieß auch Mark Cohn. Beim ersten Mal Vorgruppe eine gewisse Tori Amos im Theaterhaus in Stuttgart. Beim zweiten Mal dann, wie gesagt, im Forum war er ohne Vorgruppe. Er war nur mit einem Gitarristen da und hat so mit uns, mit dem Publikum kommuniziert und seine Lieder gesungen. Das ist für mich unvergesslich. Ja, es war einmalig und jeder kennt ihn von Walking in Memphis. Für mich war damals die Debütplatte von ihm halt, gehört für mich heute noch zu den besten, die ich so persönlich kenne. Und das ist so mein größtes Konzert. Und jetzt kann man ja mal sagen, das war jetzt, sagen wir mal, eher was Intimes, ja, wo man nah am Künstler ist. Jetzt kann man sagen, jetzt gibt es ja auch Konzerte, wo groß und bombastisch irgendwo sind. Da würde ich jetzt am liebsten eigentlich eine Band nennen, die da oben steht, aber die momentan eben nicht so in aller Munde ist oder genannt werden darf. Aber da war ich im Olympiastadion in München. Hab mir vorher noch ausgerechnet, wo ist die Stelle auf dem Rasen, wo Gerd Müller damals bei der WM 1974, wir sprachen schon von der WM 74, die war prägend für mich als 6-Jähriger, wo er etwa gestanden haben muss, wo er es 2-1 geschossen hat. Und dann war dieses Konzert, wo, das war das Bombast. Auf der Bühne passiert ja unglaublich. Das sind ja so Masten im Stadion drin, die dann bei gewissen Liedern, wo dann Feuer rauskommt, wo man also im Stadion steht und es einem zu heiß ist.
Also wir reden gerade für unsere Zuhörer, wir reden gerade von Rammstein. Ne?
So schaut es aus. Wir waren auch selber schon zugange. Ich schon 2-mal bei Rammstein.
Wir beide waren in Leipzig.
Ja, und ich war noch in Prag gewesen.
Das war das einzige Rammstein-Konzert, was sie jemals spielen mussten, wo sie das Konzert unterbrechen mussten.
Wegen Wetter.
Wegen Wetter, weil es so geschifft hat, dass sie Angst hatten, dass ihre Technik abschmiert.
Nee, es ging nicht um die Technik, es ging auch um die Leute.
Um die Sicherheit, wegen Blitz.
Sicherheit der Leute, aber der Vorteil in Leipzig ist, man hatte die Katakomben. Wir konnten also die ganzen Leute, also wir haben uns gewundert gehabt für einen Moment, dass die ganzen Ordner zusammengetrommelt wurden. Was passiert jetzt? Warum? Wieso? Weshalb? Wir waren glücklicherweise überdacht.
Wir hatten super Plätze.
Ja, genau.
Claudia, viele Grüße, ja, nochmal vielen Dank.
Ja, so. Und dann, die Ordner haben dann, gab es eine Durchsage, wir müssen das leider jetzt, und dann mussten die im Innenraum sich in die Katakomben begeben, und da dachte ich mir so, für den total hammerharten Ultra-Fan, der extra und nochmal Stunden vorher und dass er unbedingt dort vorne und dann musste dann muss er gucken, ob er es wieder bekommt, diesen Platz. Ob er
seinen Platz wiedergekommt, ne?
Aber dafür haben sie ja halt dann nochmal eine Schaumladung genau. bekommen, so wie es
gehört. Wer nass geworden ist, konnte sich gleich duschen. Gut, und Konzert Nummer 3, Jürgen?
Das Konzert Nummer 3 verbinde ich mit einer unglaublichen Woche, die ich im Jahr 2014 erlebt habe. Dienstags hat meine Mannschaft 1-7 gegen Brasilien gewonnen. Mittwochs war ich in Dortmund bei einem Kunden. 20 Leute reden, besser gesagt, pöbeln auf mich ein, weil unsere Software ihnen nicht gut genug ist. Donnerstags bin ich nach London geflogen, mein einziges Konzert außerhalb von Deutschland. Freitags habe ich meine Heroes gesehen, Daryl Hall und John Oates, im Apollo Theater in London. Samstags zurückgeflogen und sonntags bin ich dann Weltmeister geworden.
Was nichts ist.
Daryl Hall und John Oates. Ja. Ja, das ist auch.
Ist auch erstrebenswert, aber Problem ist halt, dass die Altvorderen, es ist ja das Problem, dass es langsam immer weniger wird.
Es wird immer weniger, die werden nicht kommen. Also ich würde gerne noch mal zu einem Konzert von Billy Joel gehen, aber ich glaube, das wird uns nicht mehr ereilen hier in Deutschland.
Ja gut, du wenn ich jetzt ein Viertes hätte sagen sollen, also Billy Joel habe ich zweimal in Stuttgart und dreimal in Frankfurt gesehen. Super. Und in einem zeitlichen Abstand.
Ja, gut, ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden.
Ja, also Billy Joel ist natürlich phänomenal, ja.
Also das ist, aber wie gesagt, das wird uns nicht mehr ereilen. Aber ich denke mal, Bruce Springsteen werden wir wahrscheinlich nochmal hinkriegen, Jens. Das werden wir nochmal hinkriegen. Wenn es bezahlbar ist, dann.
Ja gut, die tun eher jetzt immer drauf schlagen. Schlag einfach. Nicht schlag den Star oder so, sondern schlag den
Konzertbesucher.
Das beste Beispiel hatten wir schon mal erörtert, war ja wirklich die Oasis-Karten, wo quasi ein dynamisches Preissystem eingeführt wurde.
Genau.
Wo du dort drin in der Vorhalle warst, bevor das Ticket und dann nach Nachfrage, Angebot gegen die Preise nach oben. Da hast du dann gleich mal ja schon richtig über 1.000 oder reicht gar nicht Euro dort gelöhnt.
Gut, das war mal so ein Zwischenstint sozusagen und deshalb kommen wir jetzt zu Song Nummer 2 von Jürgen. Und jetzt Jürgen, jetzt lass uns mal raten, was du als zweiten Song mitgebracht hast. Wir warten auf eine schöne Beschreibung.
Genau, wir wollen raten.
Also da muss ich ja sagen, also da hat Jens ja eigentlich kaum eine Chance. Höchstens Marcel hat da eine Chance, weil er ja meinen Facebook-Account verfolgt.
Ich bin ja so ein Stalker wie Jens. Also ich habe in deiner Timeline ab und zu mal durchgeguckt. Ich sehe ab und zu, wenn du beim Stuttgarter Kickert bist oder dort bist du bei dem Konzert, das spielt es mir ab und zu auch mal in meine Timeline. Aber ich bin ja so ein Stalker wie Jens, dass ich dann bis nach 1988 in deinem Facebook-Account zurück scrolle und nach deinen Konzerten gucke. Aber ich bin gespannt.
Genau. Also ein deutscher Künstler, ein Mann und eigentlich muss ich sagen, er war ein deutscher Musiker, aber er lebt noch.
Er war ein deutscher Musiker und er lebt noch. Also ist er jetzt irgendwo anders, ist ausgesiedelt.
Er hat resigniert, hat er den Musikerjob an den Nagel gehängt und studiert jetzt Psychologie.
Ein Musiker, der jetzt gehört hat, Musik zu machen. Und jetzt rattert's.
So, und der jetzt studiert.
Ja.
Im höheren Alter Studium begonnen haben oder?
Naja, gut, für ein Studium natürlich, ich glaube erst Anfang 40. Er hat mal vor 15 Jahren, wo es das noch gab, den Bundesvision Song Contest, da hat er mal mitgemacht.
Okay, der Bundesvision war wahrscheinlich nicht so erfolgreich.
Für welches Bundesland ist er da angetreten?
Muss Nordrhein-Westfalen gewesen sein.
Nordrhein-Westfalen.
Also da kommt er her. Kommt, glaube ich, aus Köln, soweit ich weiß. Er ist
also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, weil das, also mir fällt nur ein bisschen Independent-Geschichten ein, also Pohlmann, aber glaube ich nicht.
Ist es nicht, ist aber es nicht. Ähnlich eigentlich unbekannt, wenn man so will. Also das ist keiner, der von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Ja, und die Hamburger Schule wird es auch nicht sein, weil NRW ist.
Ich würde sagen, wir hören einfach mal
rein. Ja, wir sind wirklich gespannt.
Wir hören mal rein. Jetzt bin ich echt gespannt, was uns Jürgen ja mitgebracht hat.
Und das Glück steht vor dir an der Straße, hält den Daumen raus, aber alles geht so schnell, dass es dir mal erst auffällt, wenn du in den Rückspiegel schaust, und dann ist es längst zu spät, um anzuhalten, dann musst du weiter geradeaus, bis das Glück wieder an dir vorbei raus.
Jetzt ist Jürgen, klär uns mal auf.
Ja, ein sehr schönes Lied. Aber wir sind trotzdem immer noch nichts ahnt.
Nichts ahnt, genau.
Ja. Der Künstler heißt Maxim.
Okay, ja.
Er hat, wie gesagt, vorletztes Jahr hat er seinen Rücktritt erklärt.
Okay.
Nachdem ich genau dieses Lied live von ihm gehört habe, mein Lieblingslied. Und dann stellt er sich hin und erklärt so, zeigt so, wie man in sein Handy guckt und irgendeinen Mist reden muss, damit der Algorithmus weitergeht, damit man die Follower befriedigt und so weiter. Und das ist das, was er sich nicht vorstellen kann, dass das ist nicht seine Welt. Ja, und dann hat er seinen Rücktritt erklärt, studiert seitdem Psychologie. Ich war im letzten Jahr, 2025, im Frühjahr und jetzt im Dezember, also knapp 5 Monate her, war ich bei 2 Konzerten von ihm, obwohl er ja eigentlich aufgehört hat, weil er sagt, es gibt ein Orchester, ein 5-köpfiges Streicherorchester, das heißt Takeover Ensemble. Die machen Konzerte mit Maxim, mit Sammy Deluxe, mit Max Herre, Joey Dinalani, mit Max Mutzke und so weiter.
Okay.
Das heißt, er wird von denen eingeladen und dann macht er noch was.
Ah, okay, also sozusagen er ist dann sozusagen das Feature. Als, sozusagen.
Ja, genau.
Okay, cool.
Also Maxim fällt mir ein, Soldaten.
Genau.
Also so auch ein richtig sehr schönes Lied von Maxim. Deswegen die Stimme kam mir jetzt also das
kam mir auch ziemlich bekannt.
Ja, und mein lieber Radiosender hat ihn auch genügend gepusht. Also die Soldaten kam sehr oft sehr viel im Radio. Nämlich Radio Fritz, ne?
Ja, wir wollen es natürlich gerne mal sagen, Radio Fritz hört der Jens. Ne? Der hört nicht Etis.
Hey, da bin ich ja viel zu
jung dazu, ne, viel zu alt dazu.
Aber,
gut.
Aber eine schöne Stimme und halt die Texte sind auch, also wenn man das jetzt gerade eben gehört hat und wenn ihr euch die anderen Sachen anhört, ja, schade drum, aber wobei man sagt ja nie.
Jetzt müssen wir aber noch über den Song selber reden, weil jetzt haben wir quasi gerade erst den Künstler erklärt. Du sagtest gerade richtig, meine Soldaten, das war 2013. Meine Frau wollte das damals, hat das Lied gehört und hier damals, das war die Zeit, wo man noch CD gebrannt und irgendwie und so. Und dann bin ich auf ihn.
Du hast doch eine illegale CD gebrannt.
Zum Glück verjährt, oder? Und so bin ich auf ihn aufmerksam geworden und ich war dann eben so begeistert von ihm, dass ich ihn trotz Pandemie eben, was weiß ich, 5, 6, 7 Mal gesehen habe, überall, wo er in Baden-Württemberg aufgetreten ist. Und Rückspiegel jetzt zu dem Song. In dem Song heißt es im Refrain, das Glück steht an der Straße und hebt den Daumen raus. Und man fährt, also ich, wie heißt das, paraphrasieren, er fährt weiter und im Rückspiegel sieht er, dass er das Glück verpasst hat. Und das ist die Metapher quasi, die für uns alle gilt, dass wir Chancen im Leben haben, es zu spät erkennen und erst quasi in der Rückschau und im Nachdenken, Mensch, da war doch, da hätten wir doch. Und im dritten Teil heißt es dann eben, das Glück steht an der Straße, er macht die Tür auf und das Glück steigt ein. Ja, das heißt, es ist diese Lehre quasi daraus, wenn man Chancen verpasst hat und es richtig für sich verarbeitet und dann zu erkennen, ich müsste eben einfach auch die Chancen wahrnehmen. Das ist für mich so eine Parallele zu, ihr kennt sicherlich Wunder gibt es immer wieder von Katja Epstein.
Ja.
Da heißt es einfach nur im Nachsatz, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, das Glück steht an der Straße und das Wunder gibt es, aber du musst es auch sehen, du musst es wahrnehmen. Darum geht's.
Also wir werden nochmal eine Remix-Folge mit lyrischen Aspekten oder lyrischen Aspekt machen und dann laden wir ihn nochmal ein.
Du Jürgen, das ist wirklich sensationell. Also meine Schwester, die ja Lehrerin ist, würde sagen, hier, da hast du jetzt eine glatte Eins für Textinterpretation. Ne, also das ist wirklich sehr gut. Man kann sich so richtig, also hört wirklich den Titel nochmal komplett an. Ne?
Genau, ist jetzt auch in unserer Spotify-Playlist drin. Richtig?
Richtig.
Richtig, die ist jetzt schon ziemlich lang. Also wir sind jetzt schon bei sehr vielen Stunden. Warte mal, ich kann mal kurz reingucken. Jens, du musst kurz moderieren. Ich sag dir,
ich soll noch ein bisschen moderieren. Also ich muss ehrlich gestehen, ich hätte auch nicht gedacht, dass wirklich mein lieber Marcel, der sonst Bier ein bisschen, dass der doch hier bei diesen, also ist ein bisschen weniger drin, ne, in eurem Stuttgarter Hofbräu. Das sind 0,
das 0,5. Es ist sehr süffig und was ich.
Nee, von der Menge her, von der Flasche ist das 0,5.
Ja. Ist 0,33er. Aber
gibt's auch 0,5.
Ja, finde ich, vor allen Dingen, was ich beim Bier absolut nicht mag, wenn es bitter oder herb ist. Hm. Und das ist sehr schön. Also wir sind jetzt so bei insgesamt 56 Stunden, die ihr Musik hören könnt, unsere Playlist. Und da ist der Song jetzt auch mit dabei.
Ja, sehr schön. Was mich nochmal irritiert hat, wolltest du dich einschleimen oder ist es grundsätzlich so, dass du das Profilbild Musikgeschichte-Podcast bei dir bei WhatsApp hast?
So. Nee, hat er nicht. War vorher was anderes.
Ich
hab's ja gesehen.
Das war nur Spaß. Das habe ich mir schon gedacht.
Ich kann dir die Erklärung geben. Ich mache dort meine nächste Veranstaltung rein bei WhatsApp. Das ist immer mein Profilbild.
Ach so.
Das heißt, erstens mal ist es für meine Familie, für meine Frau, für meine Tochter klar, wo ich quasi als nächstes bin.
Also Papa ist dort. Ja, okay.
das können die sich ja nicht merken, verständlicherweise. Und zum anderen habe ich wirklich schon viele Freunde gehabt, die mich drauf angesprochen haben oder mir viel Spaß bei so und so gewünscht haben, weil sie okay. Es im Profilbild gesehen haben.
Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön.
Gut.
Gut, da wissen jetzt alle Bescheid, die Jungs Nummer haben. Aha, Musikgeschichte, Podcast und wir haben ein bisschen Werbung. Ist auch nicht schlecht.
Gut, ja. Dann komme ich jetzt mal zu meinem zweiten Song. Ich bin auf Platz 22 am Tag. Bin ich nicht. In den deutschen Charts, weil die deutschen Charts liegen ja vor, lieber Jens. Ja, ich wollte es mal sagen. Charteinstieg, 1.5.78 auf 41. Letzte Chartposition, 14.8.78 auf 39. 16 Wochen in den Charts. Von diesem Künstler, / diese Künstlerin, dieser Band, war es die erste.
Das ist immer das Schlimmste.
War es die erste Single in den deutschen Charts. Platz 20 in Deutschland. Da war ich ziemlich erstaunt. Leider nur 182.716 Spotify-Follower. Also hätte ich gedacht, mehr.
Generation ist ausgestorben.
Der Song hat 5,2 Millionen Spotify-Plays und wir reden aber trotzdem, so wenig Spotify-Follower sind, über 20 Millionen verkaufte Tonträger. Und wir reden über, wie soll ich sagen, also das Projekt ging schon 73 los. Und dann gab es den Stilwandel, oder durch den Stilwandel, der stattgefunden hat, wurde das Ganze dann chartnotiert. Also die haben vorher, das ist eine Band, eine ähnliche Musik gemacht, haben sich dann aber geändert und dann wurde es auf einmal cool. Und ist eine Band, die heute absoluten Kultstatus genießt. Absoluten Kultstatus. Ja, so lange sind die schon unterwegs. Deutsche Musik, also deutschsprachig sozusagen. Und
die leben noch alle?
Und nein. Von der Urband ist nur noch in der jetzigen Formation nur noch ein einziger übrig. Ein einziger. Und sie haben 74 als Vorband von Fats Domino gespielt.
Mhm.
So.
Deutsche Band.
Eine deutsche Band, ja. Ja,
ja, mal die Übersetzung.
Ja, toll. toll. Also ich habe gedacht, du kommst drauf, Jens.
Also so wie ich schon gesagt habe, ich schaue mir die einmal ein, die Charts, aber tue ich nicht infiltrieren, also jetzt mal so. Ne? Jürgen, was sagst du? Hast du eine Idee?
So viele deutsche Bands kann es gar nicht geben, weil in der Zeit gab es so in Deutschland halt Einzelinterpreter, Schlagersänger.
So ein er sagt ja, die hat jetzt Kultstatus.
Ja. Absoluten Kultstatus jetzt, die Band.
Die hat also total immer, wenn die dann auftauchen, das sind die.
Genau.
Und das ist ein Partylied? Also ist das ein Lied, was du sagen würdest?
Das Lied sehr lang?
Nee, das Lied ist, warte mal, ich guck mal rein, ob ich das hier sehe.
Wenn du schon gucken musst, dann liege ich falsch.
Also das Lied ist nicht sehr lang. Nee, das ist ein ganz normales Lied, so wie halt damals.
City am Fenster ging 17 Minuten oder so.
Nee.
Ja gut, es gab diese lange Version, aber die längste Version, die du jemals kennst, bevor wir dann wirklich den Titel dann mal anhören. Fällt dir ein Künstler mit einer sehr langen...
Kraftwerk, ja. Autobahn. Halbe Stunde, oder 24 Minuten.
21, ja.
Aber so, wo halt auch nochmal, nämlich Iron Butterfly.
Ja, genau. Auch sehr, sehr lang.
Da wieder, ja.
Ja, auch sehr, sehr lang. Und Meatloaf hat auch mal, die Songs sind ja insgesamt relativ lang.
9 Minuten zumindest.
Ja, genau, diese Rockopern, die er gemacht hat. So, gebt ihr jetzt einen Tipp ab oder nicht, dann spiele ich es nämlich jetzt an und Jens, du wirst dich sowieso dann auch speisen.
Eine deutsche Band in 70er Jahren, die Deutsch gesungen hat.
Ja.
Die quasi auch Kultcharakter hast. Genghis Khan hatten wir ja schon, ist ja auch 79 eher.
Gut.
Na dann hör mal rein.
Ja. Los. Okay, ich mach mal hier.
Ich möchte so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Einen richtig schönen Country-Song, doch ey, der Fan ist weit. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Einen richtig schönen Country-Song, doch ey, der Fan ist weit.
Truckstop. Ich möchte so gern Dave Dudley hören. Mensch, Jens, dass du da nicht drauf kommst. Du erzählst mir immer, ich bin die große Country-Lady und dann kriegst du es nicht auf die Reihe.
Ja, aber.
Und dann gibt es ja dieses andere Lied, wo es dann heißt, und ein Studio in Maschen. Da habe ich immer gedacht, Maschen, wie weißt du, Tor, Maschen, aber Maschen ist der Vorort von Hamburg,
wo die gegründet wurden. Die wurden in Maschen.
Der wilde Westen fängt hinter Hamburg an.
Ja, genau.
So nennt sich das Lied.
Studio in Maschen.
Ich hört auf.
Gleich bei der Autobahn.
Ich kann ein bisschen schneller jetzt machen für einen Moment beim Podcast. Hier haben wir wirklich die Country Lady, freut sich wieder. Das ist nur endlich hier Truckstop mit dabei. Tatsächlich, ich höre mal Truckstop an, bevor du hier erzählst. Mir persönlich gefällt von Truckstop die Lady mit dem irgendwas. Lady, gibt es so ein Lied von Truckstop? Die Lady mit dem. Ich staune nicht, dass du das nicht kennst. Da muss ich selber nochmal nachschauen.
Ich weiß nicht, was du meinst, wenn du das, es gibt von Gunter Gabriel einen Song, eine Truckerfahrerin, die nur ein Gurt, die Frau mit dem Gurt.
Nee, nicht Frau mit dem Gurt, das war hier anders, hier Hilly Billy, so nennt sich das Lied.
Ach so, okay,
von, gut. Country Lily, so nennt sich das Lied.
Truckstop ist eine deutsche Countryband aus Seevetal-Maschen südlich von Hamburg. Der Name stand aus dem Englischen, wo er LKW-Rastplatz bedeutet. Äquivalent zu den deutschen Autobahnraststätten oder Autohöfen. Die Gruppe Truckstop wurde 1973 in Hamburg gegründet. Sie spielte zunächst englischsprachige Country-Music, Rock'n'Roll und Blues. Die Gründungsmitglieder sind Günter Sisko Berndt, der 2014 am 31. Dezember verstorben ist. Dann Luke Burkhardt, Lucius Reichling, der 2012 in Hamburg verstorben ist. Rainer Bach, der lebt noch in Bielefeld oder ist in Bielefeld geboren am 14. Dezember 1947. Dann Erich Doll war mit dabei, der ist leider auch schon verstorben am 6. Juni 2019. Wolfgang Teddy Ebing, geboren am 10. August 1948. Das ist der einzige, der aus der Urbesetzung jetzt noch dabei ist bei der Band. Und Eckhard Hoffmann, 43, geboren in Kisdorf. Trotz diverser Fernsehauftritte, etwa im Musikladen, verkaufen sich die Alben der Gruppe zunehmend schlechter, worauf ein Stilwechsel beschlossen wurde. Die Mitglieder der Band verständigt sich auf den Schwerpunkt Country in deutscher Sprache. Um den Wechsel auch musikalisch Ausdruck zu verleihen, wurde Hoffmann am Saxophon durch Berndt an der akustischen Gitarre ersetzt. Berndts Part als Bassist übernahm Rudolf Stempel Steinmetz. 77 stellten sie auf deutschsprachige Countrymusik um, was ihren Durchbruch brachte. Jetzt kommt's, was du gesagt hast, mit dem Album Zuhause und Songs wie Die Frau mit dem Gurt und Ich möchte so gern Dave Dudley hören, wurden sie bundesweit bekannt. 79 erreichten sie beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest mit Take It Easy, Altes Haus den zweiten Platz. Anfang 80er Jahre folgten weitere große Erfolge mit Titeln wie Der wilde, wilde Westen und Old Texas Town. In den folgenden Jahrzehnten veröffentlichten sie zahlreiche Alben und Singles und etablierten sich als erfolgreichste deutsche Countryband. Truckstop blieb trotz vieler Besetzungswechsel kontinuierlich aktiv. 2023 feierte die Band ihr 50-jähriges Bestehen mit der neuen Veröffentlichung und einer Jubiläumstour. Wie gesagt, von der Urbesetzung ist nur noch Teddy Ebing da. Truckstop spielte 1974, was ich schon gesagt habe, als Vorband von Fats Domino. Von Truckstop stammt auch die Titelmelodie vom Großstadtrevier zur gleichnamigen Fernsehserie. Und Truckstop unterstützten musikalisch den Titel, welchen, von 1999, Jens?
Ja, die waren nochmal, da gab es ja Kilometer 330
bei RTL. 1999, Fernsehen.
Ah, du, als kannst du dir, erklär das mal, ich bin da raus.
Maschendrahtzaun.
Ja, mag sein.
Dort waren sie mit dabei.
Mit Stefan Raab.
Da waren sie mit dabei. Da haben sie auch im Studio dort mitgespielt.
Ja.
Maschendrahtzaun.
Ja, in the morning.
Truckstop.
In the evening.
Ich möchte so gern Dave Dudley hören. Hey, das ist ein schöner Klassiker.
Das erinnert mich immer so an diese Männerabende hier bei den älteren Säcken in den 80er, 90er Jahren, eher so, die gesessen haben, dann mit ihrem Bier, hat alles verqualmt und dann war das Country Radio an. Dann haben die ja und weißt du so, das ist so diese Atmosphäre. Er hat diese Trucker-Atmosphäre im Übrigen, ach, das Thema hatten wir ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob es immer noch diese Sendung gibt im Radio, wo donnerstags oder so abends.
Peter, sattel die Pferde, wir reiten aus.
Im Übrigen, Jürgen war nochmal fleißig, haben nochmal geguckt, Lady und der Tramp, 1987. Also das staune ich, dass du als Truckstop-Fan, also das fand ich auch.
Wer hat gesagt, dass ich Truckstop-Fan bin?
Als Country Lady muss man das schon auch alles
jetzt. Reiß dich bitte zusammen.
No, und mir persönlich gefällt ja bei der Country-Musik hier, das ist ja auch dann die englische hier, Wiener Farts von Olivia Newton, wie nennt sich, kennt ihr das nicht?
Olivia Newton schon?
Nee, warte mal. Und ich staune, dass du das nicht kannst.
Queen. Warum guckst du mich jetzt immer deswegen an?
Ja, weil du die Country-Lady bist, warte.
Jetzt hör doch mal auf, ich sitze da im Cowboy.
Queen of Hearts nennt sich das Lied. Und glücklicherweise, Jürgen hat hier,
Von Bad Boys Blue?
Nee, das gibt es auch von anderen, aber es geht gerade um so eine Country-Geschichte oder Country, ich krieg's heute.
Also häufig, ja.
Ja, Queen of Hearts wurde viel genommen. So, da muss ich jetzt nochmal, die nannte sich Olivia irgendwas.
Olivia.
Aber das staune ich, dass du das nicht kennst. Das war so.
Warum soll ich das kennen?
Das war so 88 gewesen, so die Richtung.
Juicy Newton.
Genau, Juicy Newton, sowas, deswegen.
Das ist ein Hit.
Das ist ein Hit.
So, muss ich das kennen? So, hier, dein zweiten Song und jetzt hier.
Gleich, ich will nochmal mich kurz versichern bei Jürgen, ne, das ist ein großer Hit. Das ist also, ein schöner Lied, ein schönes.
Man kann das, ich finde, das ist das Tolle an Hitparade CH. Das sind ja nicht Millionen von User, die da drauf sind. Was weiß ich, der größte oder am meist bewertete Song von, was weiß ich, Ed Sheeran oder Lady Gaga hat so 500 Bewertungen. Du kannst dann ziemlich gut sehen, wenn du so einen Interpreten hast, anhand der Bewertung, wie populär der Titel war, ja, weil sie ja dementsprechend oft bewertet wurden. Und der hier von Juicy Newton von 81, der wurde sehr häufig bewertet.
Übrigens, jetzt mal zwischendurch hier kurz.
Also, wir werden gleich rausgeschmissen, bevor, Jürgen. Wir müssen ja wieder aufpassen.
Bevor Jens seinen zweiten Song macht, hast du mittlerweile das eingeführt, dass Eldorado von der Confidence-Band 8 Sterne gekriegt hat von dir. Hast du das mittlerweile eingeführt?
Ja. So, ich komme jetzt zu meinem zweiten Song.
Ja, und du bist jetzt in den deutschen Charts.
Ich bin in den deutschen Charts.
Sonst fliegst du raus.
Ich dachte mir so ein bisschen, weil wir hatten ein Vorgespräch schon gehabt, wir haben schon viel abgegrast in dem Bereich, in dieser Hitparade. Und da hatte ich mir gedacht, einen nimmst du,
Kann mich dunkel erinnern, ich glaube in den Charts war auch, da hast du schon mitgebracht von Toni Marshall, Bora Bora, war
genau.
Auch mit in den Charts drin. Ne? Das wird interessant, wenn man dann zum sechsten oder siebten Mal in die Charts kommt, da bleibt nicht mehr viel übrig dann.
Deswegen komme ich zu Platz 21, nicht weit entfernt von dir.
Aber solange noch was drin ist, nimmst du weiter in die deutschen Charts, wenn sie verfügbar sind.
Das entscheide ich selber, ich bin...
Nein, du hast die Regeln.
Platz 21, einen Platz quasi entfernt von deinem.
Okay, dann los.
Chart-Einstieg 13.02.78 auf Platz 17. Letzte Chartposition 17.07.1978 auf 48. Und Höchstposition Platz 10 am 27.03.1978. 22 Wochen in den Charts. Schweiz Platz 66, 5 Wochen dabei. Österreich Platz 25, 4 Wochen dabei. Italien Platz 25. Und jetzt wieder supported von hitparade.ch Meinungen. Einzigartig. Ist zwar nicht unbedingt der große Knaller, aber in kleinen Dosen genossen, ist es doch ganz unterhaltsam. War noch sehr jung in den 70ern, kann mich aber noch gut an den Mercedes-Cabrio meines Vaters erinnern und im Kassettenradio lief dieser Song. Eignet sich gut zum Disco-Tanzen. Ziemlich langweilig. Sehr schönes Stück aus den 70ern. Ziemlich skurrile Kiste, aber originell. Witzig, mehr nicht. Wunderbarer Ohrwurm. Bonnie M. auf Italienisch. Über 6.800 Spotify-Follower und über 188.000 Spotify-Plays.
Jürgen, willst du zuerst?
Also hier hat einer eine Ahnung. Hier möchte er.
Der eine Kommentar, irgendwas auf Italienisch.
Ich hatte überlegt, ob ich diese Info gebe, aber er will ja immer ein Erfolgserlebnis haben, auch zur 200. Folge. Na?
Ich war schon vorher in die Richtung. Ja, wo du gesagt hast, schöner tanzbarer Disco-Hit oder sowas, weil du das geschrieben hast. Mhm. Da war ich schon in die Richtung. Jürgen, wenn du sagst, du kannst nicht, dann...
Also ich hätte jetzt Raffaella Carrà oder Umberto Tozzi, das war in der Zeit.
Nee, leider nicht.
Aber die habt ihr ja, glaube ich, schon
gehört. Leider nicht.
Nee, Raffaella hat man noch nie, aber Umberto Tozzi hat man schon.
Hat man schon. So, jetzt kann das Grindelschwein wieder rauskommen aus dem...
El Pasador.
Da hören wir jetzt mal rein.
Wir hören mal rein.
Amada mi amore mio, amada mi amore mio, amore mio.
Ja.
Ja, El Pasador und Amade Mia Amore Mio.
Der nächste, der aus Italien weg ist, also mit Remix.
Nein, nur hör doch mal bitte auf. Es ist doch man muss doch in Roland Kaiser haben wir ja schon weggeflutscht bei dir. Ne? Du musst es ja unbedingt mal bringen hier in Roland Kaiser.
In der Partyfolge, Party jetzt.
Ja, so und heute ist mal das Original. Ne? Von Roland Kaiser heißt es ja wie? Das Lied? Gibt es ja die Coverversion.
Auch so.
Amore Mio nennt sich das.
Ja,
naja, ja, fast so. So, nochmal, weil ich mich ja auch immer kümmere, warum, wieso, weshalb. El Pasador ist Spanisch und heißt wörtlich übersetzt. Kannst du Spanisch, Jürgen? Da drüben verstehe ich zwar ab und zu Spanisch, aber er heißt wörtlich übersetzt der Verschluss, der Riegel, auch im Kontext als Schuhband oder Haarspange bezeichnet. Der Künstler, der dahinter steht, ist Paolo Zavalloni. Am 29.08.32 in Regione, Provinz Rimini, geboren und am 20.06.2023 verstorben. Auch unter Künstlernamen Renato Carason und Fred Buscaglione. Also hat sich noch zwei andere Künstlernamen zugelegt. Italienischer Sänger und Bandleader und Komponist. Begann Karriere als Keyboarder Anfang der 50er Jahre in einem Orchester Und 1957 dann Gründung einer eigenen Band. 70er Jahre Popularität als Bandleader in mehreren Fernsehsendungen. Dort auch als Komponist und Sänger seiner Titelsongs. Also hat das gleich als All-Inclusive-Paket genommen. Der hier vorgestellte ist sein größter Hit. Man kann fast sagen, für uns jedenfalls, als Deutsche ist das so ein One-Hit-Wonder. Aber der hat noch ein paar andere Hits gehabt, zum Beispiel Nonstop, Kilimanjaro und Papa Halabua. Ein Duett mit dem damals 11-jährigen Tochter Christina. Und jetzt kommt wieder, als hätte ich es geahnt, ich würde es immer nur so rausziehen, schrieb auch Lieder für andere. Zum Beispiel auch für Adriano Celentano, Le Notte Lunghe. Lung.
Toll.
So, 1978 war Savione Dirigent des Sanremo Festivals und da haben wir wieder Sanremo, ne, so wie es gehört. Und 89 und 2001 offizieller Arrangeur des Cecchino d'Oro. Muss ich nachgucken, weil es ja auch interessant ist. Kennst du Cecchino d'Oro? Das ist ein jährlicher italienischer Wettbewerb für Kindermusik, der existiert seit 1959. Und da sind Kinder gefordert im Alter von 4 bis 10 Jahren. Und Savalone starb im Alter von 90 Jahren am 20.06.2023. Für mich so dieser typische 70er-Jahre-Sound, egal ob es nur Roland Kaiser singt oder El Pasador, das ist so richtig so, für mich auch so diese alte Bundesrepublik oder diese alte DDR, dieses dunkle, man hat es ja in Winnetou ähnlich, ein bisschen, dieses dunkle, holzfarbene, vertafelte, also, ne, für mich passt, also das Lied passt gut hier rein. Also.
Aber warum war das in Deutschland ein Hit?
Und zwar gab es Vorstadtkrokodile. Ich hab's extra nicht erwähnt gehabt für einen Moment, weil Vorstadtkrokodile, wir waren ja hier ARD Außerraum Dresden,
ja.
Und wir waren ja wesentlich jünger, Bezug selber haben wir eher weniger zu der Geschichte. Vielleicht kannst du mal erklären, Vorstadtkrokodile, was das Interessante dabei war?
Ich sag gerade, deswegen habe ich es gerade gemeint, bei mir steht da drin Kindheitserinnerung, Vorstadtkrokodile mit Martin Semmelrogge. Das war eine, weiß gar nicht, ob es eine Serie war oder ob es ein Film war. Da hat auch der Vater von Semmelrogge mitgespielt. Jetzt kommen wirklich Kindheitserinnerungen, 10 Jahre alt.
Siehst du, das hat sich gelohnt.
Ich habe sie seitdem nicht angeschaut. Wer schaut sich schon Sachen an, die er mal als Kind geguckt hat? Der Semmelrogge-Vater war der Besitzer von so einem Minigolf und dann haben die Kinder plus haben da irgendwie rumgespielt und Blödsinn gemacht und das war der Böse und der Semmelrogge, der Sohn, hat dann da auch mitgespielt und das war halt so eine Kinder, war es ein Kinderfilm? Ich weiß es nicht.
Ja,
Titelmelodie.
Deswegen
ist das ein Hit gewesen.
Ja, es war, so wie ich herausgelesen habe, so eine Kinderserie, sowas so. Ja. So, ne, da hat er Martin Semmelrogge noch bessere Zähne gehabt. Wobei, der hat sich aber jetzt, wir können uns nicht mehr verscherzen, dass vielleicht der Martin Semmelrogge mal wieder herkommen will in deine Mini-Zuhöhle, aber vielleicht reitet er auch ein.
Alter, du kannst dich jetzt auch mal langsam bitte zusammenreißen. Ja, Jens, also wir haben Gäste hier.
Ja, der findet das ja auch lustig, der Jungen. Und wir sind wir sind auf einer Wellenlinie, aber Vorstadtkrokodile, ich habe es halt auch gelesen gehabt und dachte mir, wenn der Junge hier mit dabei ist, wollte ich es nicht sofort erwähnen, aber schön, dass du nochmal rausgesucht hast, vielleicht mal nach, wie du immer zu mir sagst, vielleicht mal nachschauen, wird wohl bei YouTube geben,
und das
Vorstadtkrokodile mal anguckst.
Und das Zweite ist ja, die Verbindung, die ich zu diesem Titel habe, ist ja, dass Dieter Thomas Kuhn diesen Titel eben als Coverversion von Roland Kaiser,
genau,
in seinem Programm hat. Und ich meine, dass er ihn, der ist ja jetzt seit, ich glaube, 2 Jahre ist es her, wo er zuletzt mit dem Schlager aufgetreten ist. Ich meine, dass es zum regulären Setlist auch dazugehört, das Lied.
Ja, ich.
Ist kurz und knackig. Das
ja, ich habe ihn gesehen gehabt im Rahmen der Fußball-EM, sag mal, war es EM?
Wann?
24, ja?
Ja, 24. War der als letzter Act beim Fanfest in Leipzig.
Ja.
Euer frei Eintritt, dann habe ich mir angeguckt nochmal, diese ganze Set-Geschichte, war sehr lustig, fand ich sehr, sehr schön, der Dieter mal wieder dabei, Dieter Thomas Kuhn.
Gut, hast du schön gemacht, Jens.
Toll. Ja. Ja.
So, Geschichte. Jetzt mal sehen, ob sich Jürgen an so folgende Sachen erinnern kann. 1. Mai 78. Der Japaner Naomi Umera hatte als erster Mensch im Alleingang den Nordpol erreicht. 3. Mai 78. Der DEC-Mitarbeiter Gary Türk war mit dem Versenden von 400 Werbemitteilungen als erster Spammer der in die Computergeschichte eingegangen. Und 28.78 im thüringischen Erfurt war die DDR-Leichtathletin Marita Koch mit 22,06 Sekunden Weltrekord in 200 Metern gelaufen. Das war im Mai 1978. So, Lieben, so viel zur Geschichte, was damals war. Und jetzt, lieber Jens, jetzt kommt dein Part, weil jetzt kommt nämlich das von irgendwo hergeleitete, durch
genau.
Quersummen bestimmte, im Duden gesuchte und dann durch ChatGPT
durch Grinsebacke bestätigte
Endquiz. Ich bin gespannt, ob jetzt geht, weil wir sind ja schon wieder über die Spur.
Wir probieren mal.
Nee, es geht nicht.
Es geht nicht.
So, jetzt hier, Endquiz.
So, Freunde, wir kommen zum Endquiz. Und lieber Jürgen und lieber Marcel, heute die eindeutige Chance, ein bisschen, was ja lieber Jürgen ja betreut und was so mit Charts zu tun hat und so. Ich hatte ein letztes Lied mitgebracht. Das war nochmal, dass wir das nochmal wiederholen. Was hatte ich gehabt?
El Pasador.
Und wer hatte die deutsche Version gemacht?
Zum fünften Mal Roland Kaiser.
Genau, ist ja Roland Kaiser. Die wie viele chartplatzierte Single in den deutschen Musikcharts war denn genau dieser Titel von ihm? Also diese deutsche Version von El Pasador.
Also,
war das die fünfte, die vierte, die dritte oder die zweite platzierte Single in den deutschen Musikcharts von, also Roland Kaiser Lieder, sage ich jetzt mal so.
Also alle Singles von Roland Kaiser und die wievielte Single Amore Mio sozusagen, Roland Kaiser war.
Genau, war das die, ich sag's nochmal, die fünfte, die vierte, die dritte oder die zweite? Hier haben wir nämlich auch einen Roland Kaiser Fan, ne, der insgeheim auch total textiger ist.
Die erste Single war, dann kam, warte, ich überlege
Jürgen, gerade. Jürgen, ich glaube, du bist ein bisschen raus, weil Schlager war wahrscheinlich nie so dein.
Ich würde jetzt mal tendieren zur vierten. Ich würde
drei sagen.
So, die vierten. War leider falsch, lieber Marcel, aber unser Jürgen, er weiß es halt. Es war die dritte Single.
Was waren die erste? War doch
wer? Davor waren Sieben Fässer Wein 1977 und die auch Coverversion Frei, das heißt Allein.
Werde, genau.
Und dann kam halt Amore Mio.
Okay.
Und die vierte Single war Schachmatt.
Ah, Schachmatt habe ich
und
vorher
gedacht. Und die fünfte Single war der Oberhit, war Santa Maria.
Santa Maria.
So schnell vergeht die Zeit.
Und damit, Freunde, Das war das
Endquiz.
Genau. Gut, liebe Freunde. Und dann kommen wir jetzt noch zum Soundschnipsel.
Bevor wir zum Soundschnipsel kommen, habe ich noch eine kleine Überraschung für unseren lieben Stammhörer Jürgen mitgebracht. Der hat ja wirklich einen weiten Weg hierher gehabt und hat mal die Provinz kennengelernt, die Winnetou-Höhle kennengelernt, die beiden Chaoten hier hat kennengelernt. Und ich konnte es nicht so genau zuschneidern, was so die Vorlieben sind, getränketechnisch bei unserem lieben Jürgen. Ich habe gemerkt, dass ich gar nicht mal so schlecht liege. Er hat ja direkt aus Stuttgart Bier mitgebracht und ich hole mir nochmal sozusagen das Abschlussgastgeschenk für unseren lieben Jürgen.
Jens geht jetzt raus von der Tür und holt ein Abschlussgeschenk. Jetzt bin ich ja auch gespannt. Ich hab schon was durchblitzen sehen. Und jetzt bin ich ja gespannt, wie du das vermitteln willst, erklären willst. So, jetzt pass auf, Jürgen. So, Jens kommt zur Tür rein und bringt was Schönes mit. Schau.
Sehr schön.
Und zwar durchgemischt.
Ja.
Der Jens holt gerade ein Sixpack und zwar Meißner Schwerterbräu. Und zwar, wir waren ja dann auch schon zu Gast in der Meißner Schwerterbrauerei mit unserer Bier-Remix-Folge. Und da gibt es jetzt 6 verschiedene Sorten von Meißner Schwerterbräu. Wir haben dabei zum Beispiel Urbräu, Kellerbier, St. Afra Schwarz. Dann haben wir das Urhell, das Privatpilz und dann haben wir noch Rubinlager.
Genau, Rubinenlager. Extra für dich, Jürgen, dass du auch mal so als Bierfan mal aus unserer Region was bekommst. Im Übrigen, hatten wir dann auch schon erwähnt, ist die älteste Privatbrauerei Sachsens. Hat schon über 555 Jahre auf dem Buckel. Und querbeet, je nachdem, was dir schmeckt.
Super, vielen Dank.
Und ich hatte doch noch so im Blick gehabt, du warst auch Fußballfan.
Ja.
Ja, und ich weiß nicht, ob dir das schmeckt, aber auf alle Fälle gibt es natürlich auch einen Merchandising-Artikel für Fußballfans hier in der Region.
Hier in der Region, ja.
Und wir haben jetzt jemanden auch, der noch mehr hier in der Region, nicht nur die Landeshauptstadt, sondern hier an der Elbe dabei ist. Wir haben nämlich in Meißen nicht nur Bier, sondern natürlich auch Wein. Hä? Und vielleicht freut sich da deine Frau, du trinkst selber Wein.
Ja.
Wir haben, ich habe extra, nämlich aus Diesbach-Seuslitz, Jan Ulrich, also nicht der Radfahrer, ne? Gibt's ein Weingut, Jan Ulrich.
Oh.
Und, ja, und die haben lizenziert Dynamo Dresden Wein.
Oh,
und das
tragend.
So, und das ist ein Schieler. Ein Schieler ist ein besonderer Wein in der sächsischen Weingegend. Das ist nämlich ein, ich sag's mal so, Verschnitt. Ja. Also, wenn man da ein paar mehr davon trinkt, dann schielt man so ein Teil. Dann schielt man, käme ich, in eine oder andere Richtung. Und ist auf alle Fälle mal was Besonderes. Es ist, wie gesagt, Dynamo Dresden Wein, aber, nicht aber, sondern direkt vom Winzer hier aus der Gegend, aus unserem Landkreis.
Genau, Diesbach-Seuslitz, bisschen Elbe aufwärts Richtung Hamburg von Meißen aus gesehen.
Gut. Hat sich ja reichlich beschenkt, vielen Dank.
Ja, lass es dir schmecken, dir und deiner Frau. Kannst du da mal Rückmeldung geben, welches Bier dir am besten geschmeckt hat?
Ja.
Gut, jetzt Darf ich?
Du musst dir nochmal erklären, also wobei Jürgen weiß das ja.
Ja. Jetzt kommt der Soundschnipsel. Ja? Und wir sind auf Platz 17 am 15.06.1987. So. Ja, es hat so ein bisschen was mit Jürgen zu tun.
Mhm.
Da habe ich schon eine Eintrittskarte gesehen.
Ja, ich muss gerade das Lied immer noch zu Ende für mich im Kopf spulen. Ja, das muss ich. Ich kenne es und ich weiß, dass ich das auch besitze, das Lied.
Es war die Single, die am zweithöchsten in den deutschen, die höchste Single in den deutschen Charts, also seit die Charts 78 gemacht wurden, war Little Lies und das war die zweithöchst platzierte.
Ich finde, man kann an dem Beispiel, während du noch überlegst,
ja,
kann man sagen, es gibt ja von Bands oder von Künstlern das Album schlechthin. Also von der Band gibt es ein Album schlechthin.
Eins und, der besten Alben aller Zeiten.
Und ich finde, dass das Album mit diesem Titel hier drauf, das ist für mich das allerbeste.
Okay.
Da ist jeder Titel eine Single.
So. Muss immer noch, also ich
überlege mal jetzt.
Gerade noch.
Das ist meine große Liebe.
Ja, das wird Fleetwood Mac sein.
Ja, ja aber
und,
der Song.
Und I Wanna Cry, I Wanna See Your Eyes. Wie nennt sich das in der Titel?
Der Titel ist jetzt nicht so.
Der Titel ist sehr griffig, ich habe mir ja schon gesagt.
Ja. Egal, also Fleetwood Mac, deine Lieblingsband und halt ein Titel von Fleetwood Mac, alles gut.
Big Love, ich hab's gesagt, meine große Liebe. Big Love, okay, also, hörst du mal zu.
Alles gut.
Also mehr kann ich dir nicht hinschmeißen. Fleetwood Mac und Big Love.
Übersetzungsmensch.
Genau.
Mensch, du musst da mal, Jens, du musst immer mitdenken hier. Ja?
Na gut, ich lasse ihm noch den finale Grinseschwein, kläre mich nicht.
Nein.
Alles gut.
Nicht sowas, ne? Damit sind wir durch mit allen Punkten, die wir so abarbeiten wollten. Wir sind jetzt auch schon bei knapp anderthalb Stunden. Es ist wieder eine lange, aber eine 200er Folge darf mal anderthalb Stunden gehen. Das ist
man muss ja mal 200 Folgen schaffen.
Genau.
Manche bleiben auf der Wegstrecke irgendwo liegen.
Genau.
Weil sie halt irgendwelche anderen Prioritäten setzen.
Ab bis wir so weit sind wie der Markus Dresen, da haben wir noch eine Weile zu tun.
Wir sind ja auch noch nicht so alt wie der Markus Dresen.
Und außerdem gehen seine Folgen auch kürzer.
Genau.
Das kommt noch dazu, ja.
Weil er beschränkt sich halt wirklich auf Fakten.
Und auf einen Song.
Ja.
Ich möchte mal so sagen, er beschränkt sich absolut nicht auf Fakten.
Nein, ich meine das ja gar nicht. Also es bedeutet, wir haben ja noch ein bisschen Geplänkel drumherum. Das meine ich jetzt.
Ach so, ja, das stimmt.
Also er hat den Vorteil, dass er natürlich in Archive greifen kann mit entsprechender Vorarbeit, vielleicht redaktioneller Hilfe, man weiß es nicht. Und das dann entsprechend wirklich passend aufbereiten kann, was auch nicht so schnell zu machen ist, was wir ja selber wissen. Hut ab nochmal, Markus Dresen. Aber er hat halt nicht halt diesen samtigen Teppich hier dazwischen, oder der manchmal ein bisschen rau wird.
So,
wo wir, genau.
Ich denke, der Unterschied, das kann ich jetzt auch sagen zu meinem Freund Stefan Fitt, der den 1:1 Fußball-Podcast macht. Der Markus Dresen ist, soweit ich weiß, Journalist. Ja, das heißt, das sieht man an der Art und Weise, wie die Titel aufbereitet sind, und er macht es eben auch beruflich. Und ihr macht es just for fun.
Genau, so schaut's aus. Ja, aber auch der Markus Dresen macht das just for fun. Wir wollen ihm mal nicht unterstellen, dass er reinweg, aber er hat halt den beruflichen Hintergrund, dass das Ganze natürlich radiotauglicher, professioneller produziert wird, und da hat er nicht ohne Grund Erfolg.
Na, den beruflichen, der hat eine eigene Podcast-Firma.
Das sowieso.
Podcasts, ne?
Ja, das sowieso. Man muss halt auch Lust zu dem Thema haben. Also es bringt ja nichts, wenn du sagst, okay, wir machen das und so weiter und so fort. Da steckt auch eine gewisse Nerdigkeit beim Markus mit dabei.
Die Nerdigkeit ging so weit, dass der Jürgen irgendwann mal, dass Markus was Falsches erzählt hat in seinem Podcast, und Jürgen hat angerufen und hat gesagt, ey Markus, erzähl dir so einen Quatsch. Willst du uns
das war aber auch keine Klugscheißerei, weil das war wirklich ein dicker Klops, den er da drin hatte.
Willst du den Hörer nochmal erzählen?
Also es war seine 500. Folge und er, die gegenüber da, Trio, Produzent Klaus Vormann, und er hat gemeint, dass Kralle Krawinkel, der Gitarrist, noch lebt. Und der war zu dem Zeitpunkt schon 10 Jahre tot. Und dann habe ich aber...
Das haben wir auch gewusst.
Wir haben auch schon über...
Also insofern war das jetzt erstens mal, als mir das auffiel, dachte ich, oh Gott, das gibt's ja nicht. Das ist ihm noch nie passiert, sowas. Das ist wirklich ein Klops. Dann habe ich noch eine Weile gewartet und habe geguckt, irgendwie Kommentare drum und dran, dass das jemand anders gesagt hat, weil ich will hier nicht zum 5. Mal ihm erklären, dass er da einen Fehler hatte. Der war für mich so offensichtlich. Habe aber nichts gefunden. Dann habe ich ihn angeschrieben und dann hat er sich gleich gemeldet. Und das ist halt seine große Stärke, dass er dann sagt, hey, lass uns doch eine Folge drüber machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte er noch nie mit einem Hörer gesprochen. ich war der Erste. Und seitdem macht er eine Sprechstunde, wo er jetzt wahrscheinlich schon 20 Stück oder so gemacht hat.
Diese Old Young Music oder New Music für Old Hearts oder sowas.
Das
ist daraus entstanden irgendwie so. Ne?
Das ist nochmal parallel dazu, dass er jetzt auch neue Musik einfach präsentiert. Das finde ich wirklich klasse, dass er hier einfach weitere Facetten seines Wissens aufmacht und dieses Sprechstunde heißt, dass er mit Leuten wie mir oder anderen eben über irgendetwas redet. Das finde ich halt toll, dass es heute so eine Interaktivität heutzutage gibt.
So, und dein Kumpel hier von deinem Fußball-Podcast, kannst du ja mal Bescheid sagen. Wenn er quatschen will, soll er sich bei mir melden.
Alles klar.
Wir haben uns über Fußball unterhalten. Mit Jens Brauer sich nicht über Fußball unterhalten.
Ja, und der Stefan hat übrigens auch eine sehr große Plattensammlung, das kann ich dir sagen.
Das kommt noch dazu. Also können wir den auch nochmal. Da werden sich Verzahnungen ergeben. Gut, mein lieber Jens, hast du noch, was du jetzt an Sinnhaftigkeit in diese Sendung einbringen möchtest? War ja bisher noch nicht viel.
Der Genießer schweigt.
Ich fange dann mal an. Also, lieber Jürgen, also nochmal recht herzlichen Dank, dass du dich in Stuttgart ins Auto gesetzt hast und hierher gekommen bist, um bei uns beim Podcast zu sein in unserer Jubiläumsfolge 200. Wir können ja verraten, wer ursprünglich war geplant 190, aber wir haben gesagt, du, der Jürgen kommt extra aus Stuttgart hierhin, er kriegt die 200 und das hat er sich auch verdient für seinen Weg hier. Wir bedanken uns auf diesem Weg bei der Peggy vom Kupferberg, die dem Jürgen eine Herberge hier geboten hat, wenn er hier ist, und ansonsten, wir wünschen uns natürlich, dass du uns weiterhin treu bleibst, weiter zuhörst und wir auch weiterhin Feedback von dir kriegen, weil wir kriegen öfters wirklich mal, also Jürgen ist derjenige, der kontinuierlich immer wieder Feedback gibt, das mal und das und hier, das ist noch interessant und da war ich schon zum Konzert, 1970 war ich da schon zum Konzert, so in der Richtung kommt da noch Feedback und das ist, wie gesagt, das hilft uns auch weiter und es ist auch immer sehr interessant zu hören. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, lieber Jürgen, dass du hier warst. Ja. Liebe Zuhörer, an euch auch nochmal vielen Dank. Wir starten jetzt nächste Woche, dann ist Ende April, starten wir in die nächsten 200 Folgen sozusagen.
Regulär
mit 201. Und ansonsten von meiner Seite, ich zitiere einen großen deutschen Moderator, den der Jürgen schon zweimal getroffen hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Auch von mir nochmal herzlichen Dank, Jürgen, für den Besuch heute hier. Ne? Und unserem Gast obliegt natürlich auch wie immer das letzte Wort. Dankeschön.
Oh, ich bedanke mich auch sehr für die Gastfreundschaft, für die netten Geschenke hier. Und ich kann nur sagen, das hat total viel Spaß gemacht mit euch beiden. Myself.